Ja, hallo liebe Freunde der gepflegten Unterhaltung, hier ist wieder euer Podamos, der Podcast zur Popkultur und Zeitgeschehen, ganz nah am Mikro, frei nach dem Propheten Amos mit dem Ant.
Ja, und dem Mitch, ja, einen wunderschönen guten Tag.
Ja, hallihallo.
Ist es nicht was Feines, wieder mal hier bei Podamos reinzuhören? Ja, ist es, ne?
Ich glaube, das muss sich gut anhören, wenn man sich, oder also gut anfühlen, wenn man uns hört, so rum.
Ja, nach 3 Wochen, glaube ich, ne?
Wir haben wieder ja, so ein bisschen 3 Wochen-Tour.
Ne? Ja. Ist ja nicht schlimm, so in dieser hektischen Zeit ein bisschen Entschleunigung reinzubringen. Jetzt fängt gerade so die Weihnachtszeit ja auch an. Eine ziemlich kurze Weihnachtszeit, ne, habe ich festgestellt. Also ja. hab ich jetzt nicht nur festgestellt, ist halt einfach so. der erste Advent ist ja recht spät, ne? Also nach dem 1. Dezember.
Ja, das ist, in weniger als der Hälfte der Fälle ist das so tatsächlich. Ja, so ist das mit dem 4. Advent, der dann gleichzeitig Heiligabend ist.
Ja, genau, ist dann ja Sonntag, ne? Also Sonntag, Heiligabend ist dann 4. Advent. Das macht, erhöht den Stress des Geschenkekaufens, ne? Also ist gar nicht mehr so weit.
Und des Glühweintrinkens. Ich habe bisher noch gar keinen Glühwein getrunken.
Nee, also bis jetzt war es ja auch, bis vor einigen Tagen, dann als die Kältewelle einbrach.
Ja.
Jetzt ist, glaube ich, die Glühweinzeit, also ist berechtigt, wie was, ne?
Also mehr als da, würde ich sagen. Es ist arschkalt draußen. Hm. Ich war zwar in den letzten Tagen wenig draußen aufgrund einer Erkältung und vermehrten Homeoffice, aber die Male, die ich raus war zum Einkaufen oder zum Mülltonne, habe ich mir echt die Finger abgefroren.
Ja, da kann man durchaus mal Handschuhe auch applizieren.
Ja, die man Handschuhe ja auch auf dem Weihnachtsmarkt kaufen kann, falls man keine mehr hat.
Habe ich letztes Jahr gemacht.
Ja. Ich werde es wahrscheinlich dieses Jahr machen. Ich habe nur noch so schöne Fahrradhandschuhe, so neongelb. Die nimmt man ja nicht, um irgendwie spazieren zu gehen.
Ja, ich habe da bei irgendeinem so einen Discount-Typen, die teilweise wahrscheinlich auf dem Weihnachtsmarkt, auf dem Flohmarkt ihre Zelte aufstellen und so, ne, und da das Zeug verkaufen, was irgendwo vom Laster gefallen ist, wie man so schön sagt. Habe ich da gekauft. Ist aber schön warm. Was soll man meckern?
Ja, wenn es warm hält und ein bisschen kleidet, ist das doch mehr, als man erwarten kann.
Mhm. Zu Weihnachten, was verschenkt man denn da? Verschenkt man da Vinyl? Verschenkt man da CDs? Verschenkt man da Streaming-Abos oder so als Gutschein?
Ja. All das, auf jeden Fall kann man das tun. Gute Musik, wenn der Beschenkte gute Musik mag. Hm. Ja, man kann auch Musikinstrumente verschenken.
Ja, kann man machen. Ne? Also so. Immer her damit.
So. Ja, die nächsten guten Gitarristen wollen ja geboren werden oder angelernt werden.
Achso, du meinst jetzt so an Kinder.
Zum Beispiel.
Ja. Ich dachte, du wolltest Bier bei.
Ja, auch Bier. Ja. Da habe ich schon lange keine Geschenke mehr gemacht.
Ja, so ein synthesizerförmiges Paket aus Köln. Könnte man mal rüberwachsen lassen.
Ja.
Ja, wir haben die 60. Folge. 60. Episode von Potamus. Ist das
Wahnsinn.
Wahnsinn. Ist das nicht hier ein Getränk wert? Also
ja, stoßen wir mal an. Das ist mindestens ein Bierchen auf deiner Seite wert. Ich stoße auch gerne mit meiner Wasserflasche an.
Mhm. Was haben wir denn für ein Wasser? Was trinken wir denn da für ein Wasser?
Es ist wieder ein Soda gestreamtes Kölsches Leitungswasser.
Schön. Ist das kalkhaltig?
Mhm.
Kalk?
Das ist schön kalkhaltig, das ist gut für die Gelenke. Und das Ganze auf einer Life Factory Glasflasche.
Ne? Oh, also immer unser ungefüllt und so. Heutiger Werbepartner ist Life Factory. Life Factory, die Glasflasche für deine morgendliche Wasserroutine.
Also, da rutscht nichts aus der Hand oder so.
Nee?
Ja, mir ist die auch schon mal hingefallen und dann passiert auch nichts, dank dieser tollen Silikonummantelung. Ja, ich habe die in der 700-Milliliter-Ausgabe.
Geht es euch nicht auch immer so, ihr habt euch morgens eine schöne Flasche Wasser gestreamt, habt die abgefüllt in eine Flasche und die Flasche rutscht euch einfach aus der Hand, alles voller Scherben, alles hin, alles weg, ne? Und dann sind die Scherben nicht nur noch Scherben, sondern es ist auch noch alles voll mit Wasser, 1,5 Liter Wasser sind auf dem Fußboden zerstreut.
Ja.
Das ist ein altes Lied, was jeder singen kann. Zum Glück gibt es jetzt ein Mittel dagegen. Es ist die Flasche von, ich habe schon wieder vergessen.
Life Factory, die mit den praktischen Henkel oben am Verschluss.
Nein, das ist ein Henkelmensch.
Ja, ein Henkelmensch. Richtig, wie unsere Lanxess Arena, in der heute kein Heimspiel ist, sondern wir spielen im Hühnerstall von Iserlohn und führen schon zum Zeitpunkt dieser Aufnahme nach dem ersten Drittel mit 2-0.
Die Iserlohn
Roosters. Ja, die Iserlohn Roosters kriegen von den Kölner Haien den Arsch versohlt.
Wie ich das gehört.
Denn so derbe. Iserlohn Roosters, wir schreien auch immer gerne, Absteiger, Absteiger, weil sie schon lange auf dem letzten Platz sind.
Ja. Aber sie weigern sich hartnäckig abzusteigen, oder?
Ja, sie werden jetzt, glaube ich, dieses Jahr endlich mal absteigen. Mhm. Also bisher gab es immer noch eine Mannschaft in den letzten 2 Jahren, seitdem es den Abstieg wieder gibt, die noch schlechter waren, aber dieses Jahr sind sie dran.
Ja, aber man könnte zum Beispiel da beim Hühnerstall, den du gerade erwähnt hast, mal demnächst wieder Schlittschuh laufen gehen. Also ganz ohne Hockeysteiger.
Das geht, klar.
Ja. Ja. Hast es gibt auch schon sogar auf dem Weihnachtsmarkt jetzt, also ich weiß nicht, du bist in Köln, bist ja verwöhnt, das ist ja nichts Außergewöhnliches mehr, dass ihr da so eine Fußballfeldgroße Eislauffläche irgendwo da am Heu oder Neu oder sonstigen Markt da irgendwo da in der Nähe.
Auf dem Heumarkt, direkt Heumarkt, am Reiterdenkmal, ja.
Ja.
Oder um so, das Reiterdenkmal sogar. Ja.
Sowas wurde in Hagen jetzt auch irgendwo hingestellt, auf die Einkaufsstraße, so plopp, so ein kleines Zeltchen mit irgendwelchen Plastikplatten, die total stumpf sind, wie ich hörte. Leute kriegen da überhaupt keinen Speed. Gut, ich meine, jetzt ist es ja wieder kälter geworden, vielleicht ist es jetzt auch ein bisschen gefroren, aber also nicht nur künstlich gefroren, aber das, ja, na gut, ich glaube, wenn man aus Köln kommt und das da kennt, dann sind die Hagener Schlittschuhlauf auf dem Weihnachtsmarktverhältnis doch eher etwas amateurhaft.
Verstehe. So was Ähnliches mit so einem Plastikplatten hat man hier auch auf dem Ebertplatz vor ein paar Jahren versucht, aber wegen Erfolglosigkeit auch wieder aufgegeben.
Ja, gut. Wir schauen mal, ob das nächstes Jahr weiterhin hier aufgelegt wird oder doch, ja, naja, ein einmaliges Event war. Ja, nun ja, kommen wir mal zu den Follow-ups, ne? Das ist ja mal das, womit wir unsere Sendung hier anfangen.
Richtig, das Ganze hat ja hier Struktur.
Ne? Ja, Struktur, genau. Ja, ja.
Erst das Intro, dann Quatsch, bla bla. Mhm. Und jetzt kommen die Follow-ups. Wir erzählen nochmal was zu Themen der letzten Sendung. Mitch, was hast du dir ausgedacht?
Nun ja, in der letzten Sendung haben wir ja den 60. Geburtstag des Gitarrenhelden Johnny Marr sozusagen zelebriert. Ne? Mhm. Jetzt haben wir die 60. Episode. Und ist eigentlich jetzt, also ich habe jetzt gar nichts zum Follow-upen. Hast du da was zum Thema Johnny Marr?
Zum Johnny Marr. Du hattest was rausgesucht und zwar war das ein Auftritt, den er doch mal mit der Band hier, wie hieß sie noch, Electronic hatte.
Electronic, ja. Ja, das war irgendwie ein Foto, habe ich irgendwie jetzt aus irgendeiner New Order Group oder so, aus diesem Facebook, da haben wir es wieder, habe ich bekommen. Ne? Und da sieht man ein Foto mit Johnny Marr, Bernard Sumner und auch die Gäste Chris Lowe und Neil Tennant von den Pet Shop Boys, auf die wir später nochmal zu sprechen kommen. Ne? Also um nochmal ein bisschen vorwegzunehmen, was das Thema des heutigen Tages ist, genau. Der heutige Episode.
Was unsere Hörer natürlich schon längst wissen, weil sie gesehen haben, was in den Shownotes.
Okay. Ja, genau. Also, und dieses Foto, das wurde wohl aufgenommen irgendwo in einem nordamerikanischen Stadion, also ein Depeche Mode Konzert. Ne? Das haben wir, glaube ich, letztes Mal sogar erwähnt, beziehungsweise ich habe es gemutmaßt, mich daran irgendwie erinnern zu können, dass Electronic damals 1990 mit Depeche Mode auf, oder 1991 auf Tour gegangen sind und bei einigen Konzerten in den USA für sie ein Support-Act waren. Und das waren sie in der Tat. Es gibt Fotodokumente und dort sogar mit Unterstützung von Chris Lowe und Neil Tennant, die an 2 Stücken beteiligt waren.
Ja, herrlich. So haben wir schon wieder Depeche Mode und Facebook untergebracht.
Mhm. Ja, Bingo.
Wer sich eigentlich noch mehr und vielleicht ein bisschen tiefer mit dem Thema Johnny Marr beschäftigen möchte, da habe ich noch ein paar Tipps mitgebracht. Und zwar weitere Musikpodcasts, seit der letzten Folge bin ich so ein bisschen in dieses Universum Musikpodcasts, habe mich da ein bisschen reingenördet, vielleicht machen wir dazu eine extra Folge. Da gibt es nämlich so einiges, weil so Musik und Podcast ist ja eigentlich schwierig oft, ne, wegen GEMA-Gebühren und tralala Lizenzen und so.
Ja, ja.
Aber da gibt es möglicherweise schon mit irgendwelchen Tricks, Zusammenarbeiten mit Radiostudios oder sonst irgendwas Möglichkeiten. Und vermehrt gibt es da halt auch ein paar Podcast, die dann auch tatsächlich die Originalstücke einspielen können. Hm. Und aber es gibt auch ein Format, das ich vielleicht wärmstens ans Herz legen möchte, und zwar ist, glaube ich, dieses Jahr erschienen ein relativ aktuelles Interview vom Producer Rick Rubin in seinem Podcast Broken Record, wo er, glaube ich, eine Stunde oder länger mit Johnny Marr selbst quatscht.
Über seine Karriere. Das ist ja nur wenigen Podcastern vergönnt, dass man natürlich nicht nur über, sondern auch mit den Künstlern redet, ne?
Genau, Genau.
Da muss man schon ein paar Einschaltquoten oder Einschaltquoten, Downloads, Streams und was weiß ich alles vorweisen können.
Ja, oder da muss man schon mal der Produzent der letzten Alben von Johnny Cash sein oder so, ne? Um das hinzukriegen. Und ansonsten ein gutes Standing in der Branche zu haben, dass man die Leute halt ans Mikrofon kriegt. Den zweiten Tipp ist ein Projekt namens Alben für die Ewigkeit. Der etwas zu Johnny Marr gemacht hat, aber nicht über Johnny Marr selbst, sondern über The Smith und The Queen is Dead.
Ja. Habe ich angefangen reinzuhören und ja. Ich glaube, da werden auch Ausschnitte aus den Songs angespielt. Da habe ich mich nämlich angefangen zu fragen, wie läuft das denn mit GEMA? Also ist gar nicht mal so unteuer, wenn man sich das mal auf der GEMA-Seite ansieht, wenn man für auch wenig, die niedrigste Stufe, ne, die man wählt, ist man, glaube ich, mit 35 Euro pro Monat schon dabei.
Ja.
Und das heißt, man darf ein Lied spielen oder so pro Sendung.
Tja, nee, keine Ahnung, wie das gelöst ist bei ihm. Und heute habe ich auch entdeckt, dass der gleiche Typ auch was über die Pet Shop Boys gemacht hat, über die wir gleich reden werden, aber nicht über das gleiche Album, wie wir reden werden, sondern über Actually, was einige Jahre älter ist.
Also darüber reden wir nicht, sondern wir reden über ein Album, das genau 30 Jahre alt ist.
Exakt. Wir sind ja der Jubiläumspodcast.
Genau. Und das Schöne ist ja, wenn man irgendwie nach Themen sucht, man kann, also die Jubiläen, die liegen ja eigentlich so rum und man braucht sie nur greifen, weil irgendwas hat immer Jubiläum, ne?
Ja.
Vor allem die Sachen, die schon früher, also verstehst du? Also wenn es etwas früher gab, also es gibt ja schon viel mittlerweile, weil vieles, was früher schon gab, jetzt ist ja schon später. Deswegen kann man auf vieles zurückgreifen, was es früher schon gab.
Richtig. Ja. Und rein so in der Zahlenfolge so erschließt sich das, dass jetzt etwas, was jetzt den 30. Jubiläum haben, hatte wohl schon mal den 25. Jubiläum, den 20. Jubiläum, den 15. Jubiläum. Ja. Und natürlich etwas, was jetzt relativ frisch ist und erst ein 5. Jubiläum hat noch nicht so viele Jubiläum gehabt, aber die Zeitgeschichte oder die Popkulturgeschichte füllt sich ja immer mehr mit Dingen, die natürlich dann immer wieder Jubiläen haben. Man kann das ja, wir lieben das ja, ne, auch so 35. Jubiläum oder so zu feiern.
Es sollte schon irgendwie durch 10 oder 5 teilbar sein, ne?
Genau. Also sonst geht es zu weit, tatsächlich.
So was 22. Jubiläum.
Das wäre völlig absurd.
Ja. Da wird man schon merken, dass wir das so irgendwie hingeeicht haben, ne?
Richtig.
Ja, es geht wirklich um das Album Very, das 1993 im September veröffentlicht wurde. Also da waren wir noch sehr jung.
Sehr jugendlich waren wir da noch.
Also kurios, ne? Denkt man, das ist schon 30 Jahre her. Er ist wirklich schon 30 Jahre her, meine Güte. Ja. Also und es hat 60 Episoden gebraucht, bis wir was über die Pet Shop Boys machen, was eigentlich eigentlich sehr naheliegend ist, weil haben wir bestimmt irgendwann schon mal durchblicken lassen, dass ähnlich wie bei Depeche Mode uns auch diese Band schon seit langer Zeit verfolgt oder umgekehrt. Und bei mir ist es, glaube ich, noch ein bisschen konstanter als beim Ant, dass ich das als Fan und Sammler bis heute durchgezogen habe. Die gibt es ja auch immer noch, ne? Die Leute fragen ja immer, ach, die gibt's noch, wenn man da drüber redet. Was gibt's die wirklich noch? Ja, natürlich, die gibt's noch.
Für viele waren die Pet Shop Boys so ein 80er-Phänomen und ich wurde, glaube ich, Mitte der 90er schon gefragt, wie, du hörst noch die Pet Shop Boys?
Ja, in den 90ern, da ging es jetzt ja so auf einmal Grunge, ne, und so, das kam jetzt auf, ne, und Pop, fristete so ein Dasein im Eurodance-Bereich und so, ne, oder irgendwelche belanglosen Pop-Nummern. Aber alles wollte Grunge hören, ne? Und das war alles authentisch, ne? Und das ist überhaupt nicht mehr so diese Popper aus den 80er Jahren, das wollte keiner mehr haben. Ne? Und das fand ich ja ganz gut, ne? Weil, also mich hat das nicht interessiert. Also damals hat mich Kurt Cobain und Grunge und Pearl Jam und wie sie alle hießen, überhaupt nicht interessiert. Ich bin bei meinen Poppern geblieben. Also obwohl der Bischmutzo derzeit ja auch ein bisschen mit den Songs of Faith and Devotion dann 1994 ins Grunge Milieu und Elektronik ein bisschen vereint haben, ne? Gedriftet sind. Aber dazu nächstes Jahr, wenn Songs of Faith Devotion 30-jähriges Jubiläum feiert.
War das 94 tatsächlich?
Ich glaube, ja.
Kann sein. Kommt hin.
Naja, und also, weil die Pet Shop Boys sind ja immer gegen den Strom geschwommen und haben sich von nichts beeinflussen lassen. Also wir ziehen unser Ding durch. Wir müssen nicht auf der Bühne rumhüpfen und rumtanzen. Ne? Wir gucken einfach nur stoisch in die Kamera und oder auch wer weiß wohin und bewegen uns möglichst nicht in irgendwelchen Fernsehshows und ziehen mal unser Ding durch. Ne? Und es ist 1993, wie gesagt, ein schwieriges Jahr für die Popmusik, aber natürlich, sie haben sich entschlossen, sowas zu machen, nachdem 1991, also ich meine, man muss sagen, wir machen jetzt keine große Pet Shop Boys Historie, beziehungsweise Biografie, das kann sich alles jeder in den einschlägigen Internetquellen oder Dokumentationen reinpfeifen. Sagen nur dazu, dass es sie, das erste Album 1986, glaube ich, Please, großer Hit, West End Girls, und dann zweites Album, Actually, mit weiteren Hits, ne, It's a Sin, Whatever I Done to Deserve This, Heart, und dann kam noch die Weihnachts-Smash-Hit-Single Always on My Mind, ne, das Cover eines Songs, das durch Elvis Presley mal berühmt geworden ist, ne. Ja, dann benannten die damals ihre imperiale Phase, ne, das alles, was sie damals angefasst haben, wurde quasi zu Gold. Und dann haben sie auch wieder was gemacht, was sie eigentlich machen wollten. Die wollten mal so ein Analog-Synthesizer-Album aufnehmen mit Harold Faltermeier aus Deutschland. Behavior mit vielen ruhigeren Songs. Joa, damit war die imperiale Phase erstmal vorbei. Gingen auf Tour mit einer Theatercrew und ganz vielen Tänzern und riesigen bombastischen Bühnenaufbauten, verloren ganz viel Geld. Joa, also lief da nicht mehr so optimal, ne? Aber dann 1993 endlich mal wieder mit dem Pop, den die Leute damals anscheinend brauchten, ne? Also als Gegenoffensive zum Grunge und dem großen Hit Go West, ne? Also es war ein Überhit für deren Verhältnisse.
Absolut.
Aber mittlerweile, also wird ja immer noch im Stadion zu der Melodie gegrölt, ne? Im Fußballstadion meine ich.
Ja, es gibt sogar zwei verschiedene Varianten, die man grölen kann.
Bestimmt. Also je nach Fußballverein, oder?
Das sowieso, das dann immer steht auf, wenn ihr bei uns Kölner seid, logisch, ne? Aber es gibt auch die, nicht die Steh-auf-Variante, sondern auch die Orange trägt nur die Müllabfuhr. Orange. Damit war natürlich ursprünglich bei einer Fußball-Europameisterschaft der Frauen, glaube ich, die niederländische Mannschaft von gemeint. Gesungen wurde das Lied von Micky Krause, habe ich gerade auf Wikipedia nachgelesen. Ach so. Aber ich kenne das natürlich auch aus dem Eishockey, weil es gibt auch eine Mannschaft im Eishockey, die Wolfsburger Grizzlies, die Orange spielen, und da singt man das dann natürlich auch gerne.
Ja. Wir haben uns ja so ein bisschen überlegt, dass, wenn wir über Musik reden, dass es natürlich auch so, ja, einen biografischen Touch hat. Also, dass wir darüber reden, nicht das, was man sowieso nachlesen kann, sondern das, was es irgendwie so mit uns zu tun hat. Und deswegen frage ich mal, kannst du dich noch daran erinnern, wie du damals vor 30 Jahren auf dieses Album, beziehungsweise auf, mit der Vorab-Single, der ersten Single Can You Forgive Her, in Berührung gekommen bist?
Also ich habe noch Erinnerungen, aber nicht sehr detaillierte. Pet Shop Boys war mir seit 5 Jahren da ungefähr ein Begriff gewesen, ne? Domino Dancing, so 88 hat man alle schon mitbekommen, war auch damals im Radio ein ganz großer Hit, und ich fand auch Behavior ganz toll, auch wenn es nicht erfolgreich war. Auch Being Boring eine ganz tolle Hymne ist, die erst sehr, sehr spät, glaube ich, tatsächlich von vielen dann auch Achtung geschenkt wurde. Ich habe da auch damals schon ein bisschen entgegengefiebert, glaube ich, des neuen Albums. Damals hatten wir auch die Zeit, wo, glaube ich, schon Viva am Start war oder gerade noch nur MTV.
Ja,
ich weiß es gar nicht, weil
genau, gerade bei dem Album
spielen die Videos
ja eine große Rolle.
Wo wir aufnehmen, ist, glaube ich, 30 Jahre Viva-Start her. Das war der 1. Dezember 1993. Tatsächlich. Das heißt, Viva hatten wir noch nicht, als das Album rauskam. Das war ja
dann muss es MTV gewesen
dann
sein.
Dann war es MTV tatsächlich, ne? Und an die Spitzenhüte kann ich mich natürlich noch sehr erinnern. Und das die war
Pointy Heads.
Das war ein Look, der war sehr gewagt, aber auch einfach, ne, cool und wiedererkennungswert. Und ich weiß noch, wo ich die Vinyl gekauft habe, die mittlerweile in deinen Händen liegt, weil ich sie dir zwischendurch zur Aufbewahrung gegeben habe. Und die zwischenzeitlich nicht zu mir zurückgekommen ist.
Hüte sie wie mein Augapfel.
Du hütest sie gut. Und die habe ich nämlich in Köln gekauft. Bei einer Tour mit unserer Schulklasse, die gerade den England-Austausch zu Besuch hatte. Ne? Dann versuchten wir irgendwo.
Ach, deswegen waren wir in Köln.
Deswegen waren wir in Köln tatsächlich. Und wir beide haben uns aufgemacht von der Kölner Innenstadt raus an den Ring zu Tigern, wo dieser wunderbare Saturn Hansa damals stand mit einer recht großen
Plattenabteilung.
Am Hansaring. Ja. Genau.
Wo wir schon gesagt haben, 1993, also in den 90ern, Platten waren ja gar nicht mehr so selbstverständlich wie, also wie Schallplatten wie in den 80er, ja. So langsam flachte es ab, ne? Also ging es den Bach runter, den, ja, so die CDs, ne, in der Überhand.
Ja, die CD hat auf jeden Fall schon längst den Siegeszug eingeläutet gehabt, 93, ne? Und die Plattenverkäufe lange, lange überholt. Und also Platte war tatsächlich eher ein Auslaufding. Ich habe tatsächlich das Album nur auf Platte geholt, wo es nicht dieses besondere Jewel Case gab. Natürlich, auf Platte hat man ein völlig anderes Cover gehabt als der CD-Käufer.
Ja, das Jewel Case war orange und hatte Noppen, aber nicht kompatibel mit Noppenbausteinen.
Ja, die waren, sind nicht so vertikal angeordnet gewesen, sondern eher diagonal und natürlich einen anderen Abstand, ne?
Ja, gut, also wenn man es jetzt so ein bisschen dreht, dann sind sie natürlich auch vertikal. Also das
wenn man das Cover diagonal hält, ja.
Ja, genau. Ja, aber stimmt, ne? Also auf dem Cover verlaufen sie eher so rautenförmig, ne? Ja. Also so im 45-Grad-Winkel.
Genau.
Und genau, sie haben einen größeren Abstand, also da kannst du keine Lego-Minifigur draufstellen. Ich weiß nicht, ich habe es noch nicht ausprobiert, ob vielleicht eine Noppe, ob die Noppengröße groß genug ist, aber ich glaube wahrscheinlich nee.
Vermutlich nicht. genau, für die das Cover noch nie gesehen haben, das ist tatsächlich nicht wie ein übliches Jewel Case durchsichtig, das Frontcover. Ne? Das normale Jewel Case ist ja durchsichtig, damit im Papier ein Inlay reingelegt werden kann, auf den dann die wertende Informationen sind. Hier ist es tatsächlich ein geprägtes Cover, was vorderseitig und rückseitig komplett orange ist und die Vorderseite ist halt genoppt.
Also das Inlay ist auch drin, aber man kann es halt nicht von außen sehen.
Genau.
Lustigerweise spätere Wiederveröffentlichungen, als wahrscheinlich die Noppen-Cases aus waren im Lager, die dann mit normalen Jewel-Case dann wieder aufgelegt wurden, mit durchsichtigem, dort war dann ein Inlay drin, auf dem ein Foto des Original Jewel-Cases zu sehen war.
Aber das sieht doch aus wie ein Booklet.
Ja.
Nachgemacht. Fälschung.
Ja, genau. Also Bootleg meinst du, ne? Also,
ja.
Bootleg, genau. Ja, kurios. Ne? Aber das war schon innovativ. Ne? Und auch, was du gerade sagst, ist das Video. Ne? Mhm. Also auch, was, ne, das passt ja wirklich dazu, wie der Gegenentwurf zum Grunge, ne? Wo die Leute mit Holzfällerhemden und Jeanshosen durch die Gegend liefen. Nee, völlig künstlich. Ne? Also man dachte, was das, irgendwelche Aliens in orangenen Overalls, die mit Straußen auf der Erde und Fahrrädern irgendwie und also mit komischen, großen, überdimensionalen Straußeneiern in Berührung kommen. Dann auch noch so komische Brillen tragen.
Ja, also, und ganz viele große, bunte Muster und wirklich sehr, sehr künstlich und naja, animiert. Ne? Zu der Zeit natürlich auch wirkte es trotzdem sehr modern.
Ja, also da kann man irgendwie nicht vorbei. Ich habe schon damit ein Statement gesetzt und man merkt, oh ja, wir sind wieder da, wir haben uns neu erfunden. Jetzt schaut mal, was hier passiert. Ne? Und das Ganze, ne, also alles, das, was um das Album, die ganze Kampagne von der ersten Single-Veröffentlichung bis zur letzten, den Videos, ne, und den Covers, also den Remix-Veröffentlichungen und so, das Ganze hatte irgendwie Konzept, ne? Also das war von vorne bis hinten durchgestylt und folgte irgendwie so einem Faden, ne, einem roten Faden. Also, was ja auch ziemlich innovativ war damals, diese, ja, kann man schon CGI nennen, also diese computeranimierten Videos, die damals, ja, natürlich, wenn man sie heute mit heutigen Standards vergleicht, ziemlich altbacken wirken, ne, und etwas auch kantig und eckig, ne, was die Grafiken angeht. Aber das muss damals ja schon erstmal ein Heidengeld gekostet haben und ziemlich innovativ angemutet haben.
Ja, ich kenne eine Schüler- bzw. eine Abi-Band, die das 3 Jahre später als Projektion hinter sich auch genutzt haben. Eines der Videos ist von Liberation, glaube ich. Erinnere mich noch.
Ja, stimmt. Also wir gehen gleich mal in der Chronologie der Albumtracks, die nicht ganz der Chronologie der Single-Veröffentlichung entspricht, wie es ja häufig der Fall ist, ne? Aber da werden wir auf die einzelnen Singles und deren Promo-Videos auch nochmal eingehen. Ne?
Ja.
Also fangen wir mal einfach mal an. Ne? Also ich kann noch kurz erzählen, ich kann mich zumindest daran erinnern, dass ich meine mich zu erinnern, dass ich zum ersten Mal den Song gehört habe, Can You Forgive Her, im Bus. Auf der Fahrt im Reisebus zum Kirchentag nach München, glaube ich, damals.
Müsste man. Oh, ja. Das ist ja interessant.
Da hat mir jemand, ein Bekannter, der auch großer Pet Shop Boys Fan und Sammler war, der hatte das entweder von der Single schon aufgenommen oder vom Radio oder so. Ja. Also auf jeden Fall hat er mir das zum Hören gegeben. Da habe ich zum ersten Mal im Radio im Walkman gehört, im Bus. das weiß ich noch, meine ich noch zu wissen.
Ja, das könnte auch passen, weil diese ganze Veröffentlichung der Singles erstreckte sich ja über ungefähr anderthalb Jahre, ne? Also wir reden ja gerade über, ich glaube, März oder April oder Ende März, April.
Ja, ich kenne ich vergeben, wurde am 31. Mai 93
veröffentlicht. Ach, Mai sogar. Hm. Mai. Und das mit den Kirchentagen ist ja immer so
September.
Von Leichnam gewesen. Ja.
Hm. Naja, stimmt, das kommt hin. Am 6. September, also kurz vor der Albumveröffentlichung Go West, ne, und am 27. September dann das Album. Also zwei Vorab-Singles und dann das Album. Es ist ja heute, wird alles ne, auf einmal in Streaming geschickt und dann ist es vorbei mit irgendwie Vorab-Singles und Vorfreude, ne? Man hat ja damals wirklich jeder Veröffentlichung entgegengefiebert und wann kommt die nächste Single? Was sind da wieder für B-Seiten dabei, ne? Wann kommt endlich das Album? Und wann kommen dann die nächsten Singles? Gibt's da wieder neue B-Seiten und so, ne? Und das, da hat man so ein bisschen so, ja, in dem Fall anderthalb Jahre lang was zu tun gehabt, ne? Immer so ein bisschen so wie Türchen öffnen. Etwas verlängert.
Das stimmt, aber es war tatsächlich München gewesen. Wir waren ja auf zwei Kirchentagen in unserer Jugend. Hm. Das war der 25. Deutsche Evangelische Kirchentag vom 9. bis 13. Juni 1993 in München. Hm. Mit dem tollen Motto, nehmt einander an. Wow, innovativ. Zwei Jahre später... auch im Juni, der 26. Evangelische Kirchentag in Hamburg.
Ach, das war danach. Ja, stimmt. Erst in München, dann Hamburg.
Genau. Mit einem Schlussgottesdienst mit 85.000 Besuchern. Es ist dir gesagt, Mensch, was gut ist.
Mhm. Das ist bestimmt so ein Bibelzitat.
Ja, gerne. Ja, das davor war auch ein Bibelzitat.
Liegt nah, oder?
Das liegt total nah. Ich glaube, die mögen dieses Buch. Buch der Sprichwörter. Naja, sollen sie machen.
It's the Sin wäre auch ein schönes Bibelzitat gewesen. Also kein Bibelzitat, aber Bibelkommentar.
Ach, ja.
Ja.
Das ist schön, dass du dich an den Kirchentag und ich mich an den Englisch-Austausch erinnere.
Ja, das hätte ich jetzt gar nicht mehr auf dem Schirm gehabt, also dass das irgendwie damit verknüpft war. Aber so, guck mal, so werden die alten Synapsen ja. Wieder miteinander in Verbindung gebracht, ne?
So war das.
Ja. Zurück zu diesem Album, beziehungsweise, also die erste Single war auch gleich ist dann auch auf dem Album auch als erster Track gelandet. Das kam auf Maxi-Single und Maxi-CD und natürlich auch noch Vinyl-Single raus, war damals nicht einfach so einfach alles zu bekommen. Ich glaube, habe das damals als Maxi-CD
mir
zugelegt.
Maxi-CD, ja.
Und es sozusagen fanden wir hier auch in einer anderen, also in einem anderen Zusammenhang eine Abkehr von gewohntem, denn es gab keine 12-Inch Extended Versions mehr. Also nicht mehr diese typischen Maxi-Versionen, wo halt einfach worauf man sich eigentlich verlassen konnte, dass auf einer Maxi immer die etwas längere Fassung eines Songs war. Ohne neuen Zutaten, ohne Remix-Geplänkel, sondern einfach nur eine verlängerte Version eines Stücks, ne, wo manchmal Instrumentalteile zu hören waren, etwas extrahiert, Instrumente, Tracks, die man in der Single jetzt nicht so raushören konnte oder so, aber halt etwas verlängert. Das gab es seit Very eigentlich so. Natürlich ab und zu mal später gab es mal wieder Expanded Mix, aber während der ganzen Very-Phase hat man sich wahrscheinlich gedacht, nee, das ist jetzt wirklich sowas von 80s, machen wir nicht mehr. Ne? Stattdessen holen wir uns namhafte Remixer an Bord. Und ich weiß noch damals und auch heute, viele von den Remixen aus dieser Zeit fand ich jetzt ehrlich gesagt weniger hörenswert. So ähnlich wie die heutigen oder seit 20 Jahren von Depeche Mode.
Ja. Ich erinnere mich gar nicht mehr dran, tatsächlich, an die Mixe. Die spielten für mich zu der Zeit von der 88er Jahre eine viel größere Rolle. Und vielleicht noch zu den 90ern, aber diese Geschichten, ich erinnere mich überhaupt nicht mehr.
Also ich fand es damals schon nicht so gut, wenn es irgendwie Remixe, die überhaupt nicht mehr so viel mit der Original-Single, also mit dem Original-Song zu tun hat, ne? Die Songstruktur nicht mehr zu erkennen war, vielleicht auch die Akkordstruktur geändert wurde, ist natürlich sehr innovativ, aber manchmal wurde es halt sehr auf die Spitze getrieben und es fing schon damit an, mit diesen Rollo-Remixen. Rollo ist, glaube ich, einer von Faithless. Ich glaube, jemand aus dieser Faithless-Band.
Ja, wird sein.
Der später auch mal was für Pet Shop Boys produziert hat, ne? Und Remixes von Can You Forgiver. Ja, wer es mag, ich mochte sie damals nicht. Aber Hey Headmaster, die B-Seite, ne? Man sprach ja damals noch von B-Seiten oder ne, die A-Seite, wenn ich sie umdrehte, die B-Seite. Eine schöne, ruhige Nummer, wo es um einen Schuldirektor geht.
Ja, tatsächlich.
Ja, also das wie bei Pet Shop Boys üblich, ne, also da sind die B-Seiten auch wirklich sehr hörenswert, also durch die gesamte Karriere hinweg, ne, dass sie auch also zweimal auch eine B-Seiten-Kompilation auf den Markt gebracht haben. Die erste Alternative erschien, glaube ich, 94, 95 oder so, ne, also
ein bisschen kurz danach. Nach Barry.
Stimmt. Ja. Ja. Und später nochmal Format, die dann die chronologischen B-Seiten-Veröffentlichungen nach anschließend an Alternative dann.
Ja, die habe ich schon nicht mehr.
Ja. Ja, ne, so viel Zeug haben die auf den Markt geworfen.
Ja.
Und als es dann endlich dazu kam, dass man sich das Album kaufen konnte, und auch daran habe ich folgende Erinnerung. Ich glaube, wir haben damals dieses Praktikum machen müssen in der 10. Klasse. Waren wir damals schon in der 10. Klasse?
Nee, wahrscheinlich, ne? Das müsste eigentlich.
93?
Moment. 10. Klasse?
Naja, man war so 16, ne?
Ja, aber ich glaube, das war ein Jahr. Aber es könnte auch 9. Klasse gewesen sein und dann stimmt das wieder.
Vielleicht hat man das Praktikum auch in der 9. gemacht.
Ich glaube, wir haben es in der 9. gemacht. Ich weiß noch, wo ich es gemacht habe. Aber das habe ich überhaupt nicht mit der Barry verbunden. Interessant.
Ne, ich habe das zu der Zeit, ich weiß irgendwie, dass ich das zu der Zeit, da war es im Angebot irgendwo im Mediamarkt oder ich habe es mir dann holen lassen, ich habe es mir von meinem Bruder oder so, der da auch irgendwo unterwegs war und habe gesagt, bring mir die mal mit. Ah, da war nämlich im Angebot, nämlich nicht die Very, sondern die limitierte Edition, die Very Relentless, das sei auch nicht unerwähnt. Ne, also denn, wie gesagt, dieses ganze Gesamtkunstwerk, das bestand nicht nur aus dieser gerade angesprochene CD-Veröffentlichung mit dieser kuriosen, mit diesem kuriosen Jewel-Case, sondern was es heute natürlich auch ganz selbstverständlich gibt, dass es irgendwie verschiedene Fan-Edition und Boxen und was weiß ich noch und nöcher mit irgendwelchen Strümpfen oder Aufklebern und Postern noch alles als Beilage gibt, ne, für ein Heidengeld. Aber das fing damals auch schon so an, dass es zusätzlich zu dem Album noch eine Limited Edition gab. Und die ist wirklich ziemlich limited, weil die wurde damals nämlich auch nicht wieder neu aufgelegt. Denn Barry, das Album, wurde ergänzt um eine zweite CD mit dem Namen Relentless, auf der sich noch einmal 6 ganz andere Tracks befanden, die viel, ich sag mal, Dance-orientierter waren, ne? Instrumental meistens.
Ja, das ging schon Richtung Acid House oder so, ne? Also
ja.
Tatsächlich nicht mehr an das einfache Pop-Publikum gerichtet.
Hm. Ja. Also mehr wie Remixe klingen, nur dass es dazu keine Original-Songs gab.
Ja, genau, sondern Experimente von den Pet Shop Boys selbst.
Ja. Wo wahrscheinlich der Chris Lowe mehr seine Finger im Spiel hatte, der als Elektronik-Tüftler also das Dance-orientierter, ne? Während Neil Tennant ja auch mehr für die lyrischeren Songs verantwortlich zeichnete. Ne? Und also sind 6 Songs, also 6 Stücke drauf. Ne? Das letzte Stück auf dem Bonusalbum Relentless ist das einzige, was irgendwie von vorne bis hinten Vocals hat. Ne? Also One Thing Leads to Another, also da wird gerappt. Das ist eine Story, die rückwärts erzählt wird, kurioserweise. Also habe ich damals auch noch nicht gewusst, erst als ich angefangen habe, wie Interviews und so zu lesen, wo das erklärt wurde, dass der Song eigentlich eine Geschichte erzählt über jemanden, ich glaube, der irgendwie dann am Ende einen Unfall hat und stirbt, dass irgendwie gedacht haben, ja, weil das ist ja One Thing Next to Another heißt, das Ganze mal umzukehren und die Geschichte halt quasi rückwärts zu erzählen und die einzelnen Abschnitte aus den Strophen herausgeschnitten wurden und dann in eine andere Reihenfolge dann gesetzt wurden, sodass die Geschichte halt einfach rückwärts erzählt wird. Es fängt mit dem Unfall an und endet dann, keine Ahnung, irgendwo auf einer Party. Naja, also dieses Album Relentless wurde dieses Jahr zum 30. Jubiläum zum ersten Mal auch unabhängig auf CD und auch auf Vinyl wieder veröffentlicht. Kann man direkt beim Pet Shop Boys Shop in UK bestellen, wenn man Brexit geschuldet viel Zoll bezahlen möchte, kann man sich dann auch dann gönnen. Habe ich mir noch nicht gegönnt. Liebäugel noch. Gibt sogar noch T-Shirts dazu.
Verrückt.
Diese Sonderedition befand sich dann nicht mehr in Jewel Case, sondern die CDs waren jeweils in so Cardboard Sleeves, okay. Wie nennt man das hier, so einfach nur in so einen Pappschuber. Mhm. Very in Orange und ich glaube Relentless in eher so ein bisschen Pink. Pink, Purple, so in diese Richtung. Und beides zusammen in einem aufklappbaren Gumminoppen-Schuber. Transparent.
Okay.
Kann man das sich ungefähr vorstellen?
Ja. Gut beschrieben. Ich habe es noch nie gesehen, aber ich habe es ungefähr vor Augen.
Ja.
Dass man versucht mit den Noppen, das alte Noppen zu imitieren.
Ja, also das ist dann schon so ein Sammlerstück dann geworden. Ne? Bin ganz froh, dass ich mir damals das zugelegt habe, weil das kann man, glaube ich, hätte man später dann auch für viel Geld nur bekommen können.
Jo. Möglich.
Ja, der Song selber, Can You Forgive Her, ist so ein bisschen angeschaffelt, so im Swing-Rhythmus, auch etwas ungewöhnlich, ne, für die damaligen Pet Shop Boys Eurodance-orientierten Hits. Ne. War so ein mittelmäßiger Hit, ne? Also war so ein Achtungserfolg dafür, dass es jetzt so die erste Single vom Album war. Ist glaube ich, einer von den Fan-Favorites geblieben. Ne? Wird häufig auch wieder gespielt.
Würde ich sagen. Also sehr, also von den Instrumentierungen natürlich Synthesizer, aber in Klangfarben von Orchestergeigen, ne? Also dieses Hit.
Die Nummer 99, General Meeting, Orchestra Hit.
Ja, die Yamaha 99, genau. Ja, und das vergisst man so schnell nicht wieder, ne? Also ich finde schon sehr bekannt. Auf, ne?
Ja. Poppiger geht's, also auch sehr poppig geht's weiter auf dem Album, sehr fröhlich. Ne? Mhm. Wir haben mal wieder einen Song in Dur mit einem sehr langen Titel und zwar I wouldn't normally do this kind of thing.
I wouldn't normally do this kind of thing.
Ja, auch ganz lustig, ne, weil der Titel könnte ja vermuten lassen, ne, die Pet Shop Boys sind ja eigentlich nicht so, gucken ja immer nicht so fröhlich und dann gibt es so einen fröhlichen Song, der einfach von jemandem handelt, der sich verliebt, ne, und auf einmal total glücklich ist und so. Ne. Was mir damals völlig egal war, beziehungsweise auch überhaupt nicht rausgehört habe, man kann dieses ganze Album ja auf zwei quasi verschiedene Schichten wahrnehmen. Mhm. Das Album wird auch gesehen in der Pet Shop Boys Wissenschaft als das Coming-Out-Album. Weil zu der Zeit Neil Tennant sich auch zur Homosexualität dann bekannt hat. Mhm. Vorher spielt das irgendwie auch überhaupt keine großartige Rolle, ne? Außer dass viele Leute so spekuliert haben und dann irgendwo gossipmäßig, ne? Was ist denn da los? Ne? Und ja, und da unter dieser Brille kann man jetzt auch diese ganzen Songs eigentlich lesen. Ich habe da ein schönes Buch gelesen, ich muss da mal kurz gucken. Factually, ne? Pet Shop Boys Factually. Ja. Ja, wie der Autor heißt, wo dieses ganze Album jetzt auch mal unter dieser Lupe präsentiert wird und so kann man quasi zu jedem, also den meisten der Songs auch etwas herauslesen, ne, wo man in den Lyrics sehen kann, da ist jemand, der öffnet sich jetzt quasi, der kommt out of the closet und steht jetzt zu seiner Homosexualität. Muss man aber nicht, aber es ist so eine zweite Lesart des ganzen Albums. Ganz, ganz interessant, wenn man es so auch sieht. Zum Beispiel Liberation, ja, Befreiung.
Ja,
der
nächste Song und die vierte Single.
Ja. Und genau, also hier, I wouldn't normally do this kind of thing, war die dritte Single, ne, nach Go West.
Richtig.
Wurde dann für die Single-Version geremixed nochmal, ne, also die Album-Version war wahrscheinlich, ja, keine Ahnung, klang wahrscheinlich etwas so harmlos, nicht so hitverdächtig. Also es ist halt sehr zahm, sagen wir mal. So ganz nett, ne? So, ja, ja. Würde ich sagen.
Ähnliches werden bisschen, wir nachher nochmal bei der fünften Single, glaube ich, erleben.
Ja.
Da war ein bisschen extremer.
Oder andersherum. Ja. Genau.
Ja.
Wurde dann sogar verlängert, ne? Die Single-Version von den Beatmasters hat man damals auch bei vielen Remixes gehört, diesen Namen. Haben auch von Depeche Mode was gemixt, nämlich Behind the Wheel. Da haben wir es wieder.
Ja. Und bevor wir es vergessen, natürlich wurde der Song auch von Robbie Williams gecovert, der sich ja auch mal als großer Pet Shop Boys-Fan und auch New Order-Fan und Co. Geoutet hat. Und ja, und das hat er in Form dieser Coverversion gemacht, die auf einer B-Seite gelandet ist.
Mhm. Ich glaube, Let Me Entertain You. Ich meine, die Maxi habe ich.
Let Me Entertain You.
Ja, klar, weil ich alles gekauft habe, wo irgendwie Pet Shop Boys.
Ja. Ja, aber passt. Let Me Entertain You haben wir dann ja auch später auf seiner Tour quasi gesehen.
Mhm. Mit New Order im Vorprogramm.
wo die ganzen Fans
nicht wussten, was das
sein soll. Müngersdorfer Stadion. Und zwar auf der Wiese vor dem Müngersdorfer Stadion.
Stimmt.
Im Feld davor war das.
Ja.
Ja, ich weiß gar nicht, warum es nicht im Stadion war. Weil es ja mittlerweile das Rhein-Energie-Stadion ist, das Zuhause des FC Gölle.
Aber gab es nicht Ränge um uns herum? Tribünen?
Die die Welle gemacht haben, weil die Ordnung dafür sehen aufgebaut. Weil tatsächlich, okay. Es gab irgendwo eine Welle, ne, über die sich Bernhard Zamner aufgeregt hat.
Ja. Ja, das Ganze, es gab auch zwei Kollaborationen, mindestens von Pet Shop Boys und Robbie Williams, ne? Für das Stück No Regrets.
Okay.
Da hat er Neil Tennant als Gastsänger drauf. Klingt, weil er gedacht hat, es klingt sehr, ich habe einen Song geschrieben, da klingt es ja nach Pet Shop Boys, willst du darauf nicht mal singen? So, ja, dann klingt es noch mehr nach Pet Shop Boys. Und dann später nochmal She's Madonna, eine Komposition die von den Pet Shop Boys für Robbie Williams. Das haben die quasi auch als, ja, nicht direkt ein Duett, also da hat Robbie Williams schon Liedgesang übernommen und aber man hört Neil Tennant im Chor, im Refrain. War eigentlich, wenn man jetzt aus heutiger Zeit betrachtet, der letzte große Hit der Pet Shop Boys. War, glaube ich, in den Top 10 in UK. Das haben die, glaube ich, danach nicht mehr geschafft. Anfang der 2000er.
Oh, krass.
Auch ein lustiger Song. She's Madonna. Geht um Madonna.
Wer kennt sie nicht?
Ja. Auch jetzt wieder da, ne? Auch wieder auf Tour.
Verrückt.
Wir werden alle nicht älter. Hast du Wetten, das gesehen? Hier mit Cher und so?
Nee, habe ich nicht gesehen. Das hat mich
nicht. Hast du nicht Cher gesehen bei Wetten? Das guck dir jetzt nochmal an. Cher ist älter als Tommy Gottschalk.
Gott, oh Gott, oh Gott.
Ja. Sah aber irgendwie, also sie sieht ja seit 50 Jahren immer gleich aus, ne? Wie macht die das? Keine Ahnung. Interessiert mich auch nicht. okay. Wo waren wir stehen geblieben? Ach ja, genau. I wouldn't normally do this kind of thing. Gab's auch als Single-Veröffentlichung. Genau wie, die sah aus wie Very Relentless. Auch mit genau diesen zwei Cardboards und, Cardboards, diesen zwei Papp-Schubern und dieser Gumminoppenhülle drumherum. Als UK-Import, damals auf einer Plattenbörse gekauft, gepilgert sind. Ne? Und in diesem Schuber gab's dann die normale Maxi mit den B-Seiten, darunter, lass mal kurz, ich gucke, ich habe es irgendwo aufgeschrieben. Ach ja, Too Many People. Auch ein sehr schöner Track. Die haben ganz tolle B-Seiten damals gehabt. Ne?
Ja, manchmal noch waren die B-Seiten sogar schon noch interessanter als das Album. Ist ja irre. Ist mir mit Shameless auch so gegangen. Kommen wir noch
zu. Stimmt, ne, weil wir bei Go West angelangt sind später dann. Ja. Auch zusätzlich noch Remixes von Neuveröffentlichungen, Neuaufnahmen von älteren Songs, ne, Violence vom ersten Album gab es in einer neuen Version und eine wirklich gut gelungene Remix-Version von Western Girls. Ich kam später mal immer wieder, ne, auf den Singles, ne, wenn man gemerkt hat, okay, was machen wir? Packen wir irgendeinen neuen Remix von Western Girls drauf. Und und auf der zweiten Maxi ganz viele, teilweise sehr schlimme Remix-Versionen von I Wouldn't Normally Do This Kind of Thing. Wir gehen weiter im Album. Es kommt eine Ballade. Eine sehr, aber fröhliche Ballade mit dem typischen 90er Jahre, so ein bisschen so Hip-Hop-Breakbeat-Groove, den es auch schon bei Being Boring gab, ne? Bum, bum, tschak, bum, bum, tschak, tschak, bum, bum, tschak, bum, tschak, bap, bap, ne? Sowas in der Art.
Genau.
Da merkt man auch, das ist in den 90ern, ne? Das ist ziemlich 90s, dieses Album.
Genau, und diese wunderbare Gitarre.
Stimmt.
J.J. Bell, den ich letztes Mal verwechselt hatte mit Johnny Marr.
Ja, stimmt. Und das erinnerte mich immer so ein bisschen an Here Comes the Sun, dieses Riff. Ist das GEMA-frei, ja, ne?
Wenn du hier am Lagerfeuer ein bisschen was an der Klampe machst, ist das komplett GEMA-frei, ja.
Ja.
Da halte ich meine Feuer in die Flamme.
Ich kann es gar nicht mehr spielen.
Genau, so, und das Ganze natürlich mit entsprechenden elektronischen Effekten. So, dass das fast wie Synthi klingt.
Ja. Also das finde ich sehr bemerkenswert, diesen Song, weil der kompositorisch interessant ist, weil er so ein Tonartenwechsel dabei ist, ne? Von der Strophe zum Refrain, ja, der ziemlich unvorbereitet kommt. Und das haben die wirklich sehr schön gemacht, so eine Rückung. Dann geht es wieder zurück in die ursprüngliche Tonart. Da sind auch so ein paar Jazz-Harmonien dabei. Also das ist ein schöner Song. Gibt auch ein schönes Video dazu. Das ist vollkommen computeranimiert. Das war das erste Video, wo die Band irgendwie nur ja als Computeranimation zu sehen ist. Ne? Es sieht irgendwie aus wie so große Köpfe, die irgendwie durch die Gegend fliegen. Es gab, ich kann es mir nicht ganz richtig so richtig vorstellen. Ich habe davon gelesen, dass es als Promo-Maßnahme zu dieser Single einen 3D-Ride gab, das also quasi irgendwie so wie so ein Kino, ne, ein Mini-Kino irgendwo aufgestellt wurde, wo man sich reingesetzt hat, was dann so wackelte, ne, mit so einer 3D-Brille. Ah, ne, sowas, was teilweise auf so, in so, wie heißt es, Vergnügungspark gibt, ne, aber so in klein.
Okay.
Habe ich dieses Video angeguckt und wurde dabei so ein bisschen durch die Gegend geruckelt. Das haben die wahrscheinlich irgendwo an verschiedenen Orten in UK mal aufgestellt und da haben ein bisschen Werbung für gemacht.
Die verrückten 90er.
Ja, die guten 90er.
Oh Mann, leicht zu begeistern, die Leute.
Was natürlich, also meine Freude über diesen Song ein bisschen trübte, war dann wieder die Veröffentlichungsstrategie und die also nicht vorhandene. Das ist eigentlich ziemlich schade, weil es gibt schon vielen Songs, wo ich denke, oh, da hätte es eine schöne Maxi-Version geben können. Ja. Die gibt es einfach nicht, ne? Tja. Es war vorher so selbstverständlich, Domino Dancing, super, Maxi-Version, Left Him Only Vice, das ist 11 Minuten, ganz geil, ne? Es gibt keine Extended-Version von Can You Forgive Her, es gibt keine Extended-Version von Liberation. Schade eigentlich, ne? Kann man irgendwie nochmal nachreichen. Dafür gibt's ganz, ganz gruselige Remixe. Warum macht man aus so einer Ballade irgendwie so einen House-Remix mit Rap-Einlage? Also da gibt's irgendwie so eine 9-Minuten-Version mit irgendeinem, ja, keine Ahnung, irgendeinem Typen, der da zum Remix-Team gehört hat, der einfach rübergerappt hat. Braucht kein Mensch.
Gott, oh Gott, oh Gott. Lass uns doch lieber über die Lichtblicke sprechen. Ich hab gedacht, daneben, wie du hier wunderbar notiert hast, noch eine Version von Young Offender in einem genialen Jam & Spoon Remix.
Ja, also das sagen die auch selber, ne? Das ist mittlerweile, also das ist so ihre Lieblings-Remix-Version gehört aus ihrem ganzen Oeuvre. Young Offender ist ein Song, auch ein super Song auf dem Album. Ja, der halt einfach auf einer Maxi-Single von Veröffentlichung oder CD-Veröffentlichung zu Liberation in diesem Jam & Spoon Remix erschienen. Jam & Spoon, auch eine Elektronik-Dance-Kombo aus den 90ern, die damals auch viele Hits hatten. Auch ein sehr prägnanten Sound. Ne? Also sie hatten viele Sounds, die sie quasi, oder auch so die Drum-Sounds, die sie sehr, ja, leicht wiederzuerkennen machten. Also die haben schon so einen prägenden Stil. Und man kann es schlecht beschreiben. Also dieser Remix von Young Offender, der wurde so ein bisschen gedehnt. Ne? Es gibt so Akkordwechsel, die also im Original pro Takt wechseln, und das wurde dann immer auf 2 Takte gedehnt. Das gibt dem Song viel mehr Luft. Und der baut sich richtig gut auf, bis dann irgendwann mal alle Instrumente wechseln, ist nur noch, dann fängt die Strophe an mit dem Gesang, nur noch zur Bassdrum, also wie so ein Antiklimax. Und das ist einfach richtig gut, obwohl finden ziemlich wenig in Originaltracks von dem Album bis auf die, von dem Albumtrack bis auf die Stimme noch drin sind, ist das eigentlich ein sehr wirklich gut gelungener Remix. Also da wurde sehr kreativ und gewinnbringend mit dem Song umgegangen. Zusätzlich gibt es noch eine schöne B-Seite, auf der wiederum Johnny Marr beteiligt ist.
Ach guck, da ist er wieder.
Ja. Nämlich der Song Decadence. Da spielt Johnny Marr Akustikgitarre. Schöner Song mit sehr hohem Gesang von Neil Tennant.
Habe ich schon lange nicht mehr gehört.
Ja, kann man mal wieder hören. So, dann sag du mal was zum nächsten Song auf dem Album.
A Point of View. Da haben wir auch wieder eine wunderbare Das ist eine Eifersuchts-Liebesgeschichte, ne, die da eigentlich erzählt wird, oder?
A different point of view, um genau zu sein.
Ja, stimmt. Point of view. Richtig. Genau, aber eigentlich auch wieder typischer Pet Shop Boys Dance-Song mit diesen Hit-Sounds. Beginnt sehr, sehr fröhlich, während die Strophe, die dann erstmal von Neil gesungen wird, erstmal ja, etwas nachdenklicher stimmt.
You don't believe a single word I say. If I said black was white, you'd say it was grey. Farbmetaphorik. Ja, also ja. Da wird, also so Wortklauberei wird häufig auf dem Album betrieben. Ne? Irgendwann geht es auch um One and One Make Five.
Ja. Geht es da schon um Fake News?
Genau. Ja, also die haben sich ja, glaube ich, damals vorgenommen, dieses Album zu, auf quasi jeden Song irgendwie singletauglich auf dem Album zu machen. Mhm. Ne? Das ist quasi ein Album voller potenzieller Singles. Und das, ja, deswegen können wir auch sagen, die Songs sind alle sehr poppig und sehr eingängig. Manche sind ein bisschen, boah, ich sag mal, ein bisschen flacher. dazu würde ich jetzt Different Point of View zählen. Das ist eine ganz nette Melodie. Es bei dem Song auch so eine Philosophie des Albums. Sie wollten, glaube ich, auch vom Arrangement her nicht jede Strophe gleich arrangieren. Ne, das hat man da auch, dass die unterschiedliche Instrumentierung zum Einsatz kommen, das aber jetzt nicht sehr experimentell ist halt, ne, sondern einfach nur, dass es ein bisschen Abwechslung reinbringt. Ist ein netter Song, aber ich würde sagen, es ist nicht einer der Überflieger auf dem Album.
Das stimmt.
Ganz anders der nächste Song.
Dreaming of the Crane. Das ist natürlich ein Staatsakt, ne? Wenn eine britische Band irgendwas über die Queen singt, beziehungsweise über Träume von der Queen, den, glaube ich, auch Lady Di erwähnen wird.
Die damals auch noch lebte, also so wie die Queen.
Tatsächlich.
Natürlich, ja.
Ja. Es war ja einige Jahre vor Lady Dis Tod, ne? Mit 3-4 Jahre ungefähr. Ja,
ich glaube 97, 98, 97 ist sie, glaube ich, gestorben.
Ja. Genau. Ich glaube, nach unserem Abi.
Wo warst du, als Lady Di starb? Also es gibt ja so Sachen wie World Trade Center und solche Sachen. Da weiß man, wo war man an dem Tag, als man von solchen Ereignissen gehört hat. Wo man
denkt, das kann doch nicht sein, Lady Di ist gestorben. Es war ein Samstag oder Sonntag und es war ein Gemeindefest vor der Kirche, in der wir unsere Jugend verbracht haben, vorbereitet. Und ich habe mein Auto vor der Kirche geparkt, während ich die Nachrichten gehört habe und erfahren habe, dass Lady Di gestorben ist.
Ja, guck mal. Ja, ich war irgendwie im Auto, also ich habe es im Autoradio gehört, also das weiß ich auch jemand noch. Ja, das ist ganz lustig, also Dreaming of the Queen, also hast du das auch so wiederkehrende Träume, wo du denkst, ich werde failen, ich weiß ganz genau, ich werde failen.
Nee, leider nicht, aber das du hast mir schon peinlich, oft davon erzählt. Ne? So Abiturklausuren oder so.
Ja, sowas, genau. Man weiß, ne, ich schreibe diese Abiturklausur, aber ich habe nicht geübt. Ne? So, und ich lasse hier quasi sozusagen die Hosen runter. Ne? Und oder man hat so Träume, dass man einfach nackt ist irgendwo, ne? Mitten unter Menschen. So. Hast du nicht?
Nee. Bin ich der Einzige? Nee, mir passiert sowas nicht.
Okay.
Aber warum erwähnst du das gerade?
Ja, weil es ist im England ist es halt so, ne, die Royalisten damals, also quasi das ganze Volk, die haben einen wiederkehrenden Traum. Es klingelt an der Tür, die Queen kommt rein, sie hat sich nicht angekündigt und die haben wahrscheinlich gerade entweder keine Hosen an oder haben keinen Tee.
Genau, keinen Tee gemacht. Oder?
Aber die Queen ist da, ne? Deswegen Dreaming of the Queen, Visiting for Tea. So, das könnte jetzt erstmal sehr grotesk klingen, aber jetzt wieder auch mal durch diese Brille gesehen, die ich vorhin genannt habe. Es ist auch noch die Zeit, wo AIDS eine große Rolle spielte. Und zwar eine sehr bedrohliche Rolle. Es ist, glaube ich, auch das Jahr. Ist es nicht das Jahr, in dem oder vorher schon? Wann ist Freddie Mercury gestorben? Könnte auch 92 oder 91 gewesen sein. Wo warst du, Freddie Mercury sterben? Ich glaube, ich war da Straßenmann.
Daran erinnere ich mich nicht mehr.
Naja, da haben wir es noch aus der Zeitung erfahren. Ja, natürlich. Also eine HIV-Infektion bedeutete damals sowas mehr oder weniger wie ein Todesurteil, ne? Also
für die meisten,
auch ziemlich bald. Ja. Wobei es mittlerweile heute ist übrigens an dem Tag, wo wir es aufnehmen, 1. Dezember ist der Welt-AIDS-Tag. Ne? Deswegen gar nicht mal schlecht, dass wir hiermit das Thema auch nochmal aufnehmen.
Für den Mittlerweile Mercury ist 91 schon gestorben.
91.
Also zwei Jahre vorher.
Ja. So, und in diesem Track, also dieses Thema AIDS, haben Pet Shop Boys auch häufiger in den Songs thematisiert, weil es nämlich auch sie selber, also indirekt betroffen hat, dadurch, dass sie Freunde verloren haben, ne? Also ganz privat, und darüber auch Songs geschrieben haben, zum Beispiel auf Actually It Couldn't Happen Here. Interessant, eine Konversation, die nachempfunden wurde, wo jemand dann sagt, ja, aber hier in, kann man nicht vorstellen, dass das in Großbritannien ankommt, ne? Couldn't happen here. Die hatten damals noch im Demo war noch die Zeile drin danach, Just Before It Did, aber das fand ich vielleicht noch ein bisschen zu plakativ, haben es dann rausgenommen. Und Das war schon in, ja, so wie ich das gelesen habe, diese Konversation wurde getrieben mit einem Freund, der später dann erkrankt ist und dann später auch verstorben ist daran. Der Song Your Funny Uncle, eine B-Seite zu dem Song It's Alright, genau, so eine sehr traurige, nachdenkliche Piano-Ballade. Da geht es um die Beerdigung sozusagen dieses Freundes. Und im Song Being Boring wird seiner auch gedacht. Ne? All the people I was kissing, some are here, some are missing. Und in Dream of the Queen kommt die Zeile vor, I woke up in a sweat. Und der Refrain ist, there were no more lovers left alive, no one had survived. Ne? Also das auch so wieder so als düstere Vorahnung. Und I woke up in a sweat, das so ein Angstschweiß, ein Nachtschweiß, ne? Das gehörte damals, also nicht damals, aber gehört wohl auch zu den Symptomen einer HIV-Infektion. Also so könnte man quasi den Song auch deuten, dass der ja, dass das lyrische Ich dieses Songs sozusagen Angst hat oder ne, in seinen Träumen, dass eine HIV-Infektion versucht, um ja, zu bewältigen. So, ne? Ja, also dann, so gesagt, was sie alles so runterbringen in einen vermeintlich
Ja, Wahnsinn,
einfachen
plötzlich so ein
Popsong.
düsteres Thema. Ja. Seien wir froh, dass mittlerweile der Virus gut erforscht ist und dass man gut behandelt werden kann, sodass es. Dass HIV kein Todesurteil mehr ist, wo man nicht mehr, wie ich vorhin noch im TV-Bericht gesehen habe, nicht mehr 60 Tabletten am Tag mit entsprechend schrecklichen Nebenwirkungen nehmen muss, sondern nur noch zwei.
Ja, also wo wir gerade bei Synthie-Pop-Duos sind, ne, ein bestes Beispiel dafür, Andy Bell, der auch in den 90ern an HIV erkrankte oder sich damit infiziert hat, ja, ist immer noch alive and kicking sozusagen.
Ja.
Von Erasure, ne?
Von Erasure, genau. Und wissen
Genau.
wir das nicht auch von Holly Johnson, der sehr lange
Könnte, ja, könnte
infiziert
sein,
ist?
ne?
Man vergisst das dann irgendwann, ne? Wenn die es dann, ja, zum Glück überlebt haben, die sehr schwere Zeit, ne? Wo es nicht behandelt werden konnte.
Ja, gerade noch rechtzeitig, also was heißt,
Ja.
also sozusagen diese Phase der medizinischen Innovation dann noch, ne? Ja, Dream of the
Genau.
Queen, also auch musikalisch finde ich ein super Song, ne, weil er halt so ein bisschen düster ist und auch einfach einer dieser ernsteren Songs, so dieser, ja, auf dem Album sticht es ein bisschen hervor, weil es halt nicht einer von diesen leichten Pop-Songs ist, ne? Und dann kommen wir zur kuriosesten, also zum kuriosesten Track dieses Albums, Yesterday When I Was Mad. Das ist eigentlich ein Techno-Song.
Ja, wobei es auf dem Album ja erstmal sehr seicht die ersten 20 Sekunden losgeht.
Ja, das stimmt. Ne? Es ist so ein bisschen Vorgeplänkel, auch wieder so
Ja.
im angeswingten Stil. Und dann kommt so ein heftiger, auch sehr schneller Techno-Beat rein.
Ja,
Ne?
ja. Das ist so ein harter Techno, das wäre für Tour Unlimited noch zu hart.
Ja, auch mit so einem etwas sehr, sehr segenden Sound.
Ja.
Und das wird in der Strophen gerappt. Und das ist ganz lustig, also weil der Songtext besteht quasi aus so Phrasen, die Fans, die sie quasi aufgesammelt haben während ihrer Tour glaube ich, zu dem Album. Ja, die haben wir doch auch gesehen hier, Performance-Tour, ne?
Ah ja, genau, in den
Also quasi in
90ern,
Amerika.
1990.
Und dauernd, wenn da so Fans kommen und irgendwie so Plattitüden oder auch Journalisten sagen, ne, auch sowas wie, of course it's all on tape, but no one will find out, ne? Alles ist doch hier nur Playback, ne? Aber das kriegt ja keiner raus und so weiter, ne? Und you both make such a little go a very long way, ne? So quasi, man möchte jemanden loben, aber dadurch beleidigt man ihn eigentlich, ne? Wenn man sagt, naja, er macht ja eigentlich gar nicht so viel, aber es hat ja sehr viel Erfolg und so, ne?
Yeah,
Und
they
ja, und
couldn't
das.
understand your sense of humor like I do.
Genau, ich verstehe doch eigentlich viel besser, ne? Ich als euer langjähriger Fan, was ihr eigentlich sagen wollt an all die anderen Blöden da draußen und so, ne? Und die müssen das dann halt quasi immer so, haha, ja, schön, ja, danke, ne? Und hier Autogramm. Und
Genau, und dieses Weglächeln wird dann in der Gesangsstrophe besungen mit You're much too kind, I smiled with murder on my mind.
ja, also so ein bisschen satirisch, ironisch, ne, mögen sie es ja auch ganz gerne. Ne? Und dann
Ja.
der Refrain mit dieser schönen Melodie in Dur dann wieder Yesterday when I was mad und so weiter und so weiter.
Da da da
And
da.
quiet. Achso, ja, to give up everything. Ja, admitting I don't believe in anyone's sincerity. And that's what really got to me.
Yep.
Then, genau, also
genau, diese
das bringt einen so sehr auf die Palme, dass Lyrics man nicht will alles hinschmeißen.
Bitte?
Ja, das bringt, wenn man das so denkt, dieser Refrain, das bringt mich so sehr auf die Palme, dass ich denke, ich will das alles hinschmeißen, ich will das alles nicht mehr. Und dann kommt wieder diese zarte Melodie, then when I was lonely, I thought again, changed my mind. Das ist eigentlich doch nicht mehr so schlecht. Ne? Also auch so ein bisschen so dieses, ja, sich selber auf die Schippe nehmen, ne? So dieses Popstar-Dasein persiflierend. Ist ein cooler Song, aber fürs Radio, die haben das fünfte Single veröffentlicht. Warum überhaupt eine fünfte Single? Da haben sie vielleicht ein bisschen übernommen, wollten noch so ein Video raushauen. War, glaube ich, nicht so ein großer Hit mehr. Das war, glaube ich, also unter ferner liefen in den deutschen Charts damals. Klar, es wurde auch als auch wieder entschärft, etwas durch Jam & Spoon, ne? Da wahrscheinlich Verleger haben die haben
wieder
so schön gemixt. Machen die mal daraus auch eine schöne Single-Version. Oder nee, die haben, glaube ich, erst eine Maxi-Version gemacht und die dann zur Single-Version gekürzt. Der Jam & Spoon Mix. Ist so ein bisschen. Dem fehlt dann wiederum die Schärfe des Albums, aber ist wahrscheinlich zu nichtssagend dann fürs Radio gewesen. Keine Ahnung, war jetzt nicht so ein großer Hit. Find's aber nach wie vor einen tollen Song, weil er so ein bisschen raussticht. Auch ein witziges Video, spielt irgendwie die hat so eine Zwangsjacke an die ganze Zeit, kriegt irgendwie.
Genau, die sieht man ja auch auf dem Cover des Albums, der Single.
Ja,
Zwangsjacke.
Genau,
ne? Ja, also mit dem, diesen. Status des Verrücktseins spielen.
Ja, genau. Ich glaube, passieren ganz viele verrückte Dinge in dem Album, in dem Video. Ja, das war quasi das Ende der A-Seite. Ich finde es auch übrigens ganz schön von der Dramaturgie des Albums, ne? Dass das quasi mit dem Song jetzt aufhört, wenn man jetzt quasi, du hast es ja als EP gehabt.
Richtig.
Auf die CD muss man nicht umdrehen, aber es ist so in der Mitte jetzt doch ein schöner Schnitt. Es so endet dann mit diesem Buff, ne, Abtempo-Track hier, Yesterday When I Was Mad. Man dreht die Platte um und es kommt wieder eine ganz andere Stimmung.
Tatsächlich, es wird theatralisch.
Es wird theatralisch, im wahrsten Sinne des Wortes. Ne? Es kommt ein Showstopper.
Ja, The Theater.
Wieder ein sehr ernster und pathetischer Song auf dem Album. Eins, würde ich eigentlich sagen, gehört zu meinen Lieblingssongs von dem Album. Also es ist ganz lustig, wenn sie so einen Song The Theater nennen und den auch so klingen lassen, als wäre er aus dem Musical, also so eine richtige Shownummer, ne? Und es hat aber wieder auch eine sehr ernste und diesmal sozialkritisch. Ich glaube, das ist so der Song, der so diesen Sozialkritik-Stempel hat auf dem Album, ne? Da geht es nämlich darum, in Anlehnung eines Ausspruches eines britischen Politikers, der damals ziemlich zynisch gesagt hat, ich weiß es nicht, man muss sich diesem Buch factually nachlesen, wer das jetzt wirklich gesagt hat. Aber es war wohl sinngemäß sowas wie, ach, wenn man die Obdachlosen, das sind doch die Leute, über die ich stolper, wenn ich aus dem Theater komme.
Okay. So.
Ja. Was hat Neil Tennant gemacht? Aus der Sicht der Obdachlosen, jetzt einen Song über Obdachlosen geschrieben. Und zum Glück, ich meine, man kann es auch machen wie Phil Collins, mit einer schmulzigen, schmalzigen Kitschballade wie Another Day in Paradise. So im Stile von, ach, schaut uns doch an, hier, du hast es doch gut und wir sind doch die Armen und quasi so auf die Tränendrüse drücken. Das ist natürlich hier ein bisschen subtiler, indem es aus der Sicht der Obdachlosen gesungen wird. Ne? Und so, man könnte sich das vorstellen, wie so ein Kurt Weill-Song in einem Dreigroschenoper oder sowas, ne, wo die Obdachlosen sich aufstellen und sagen, hier, schaut uns an, wir sind die Obdachlosen, über die ihr stolpert, wenn ihr aus der Oper kommt und so. Ne? Und dann, das ist so dieser Refrain in Moll, ne, so richtig aufrührerisch und dann kommt so eine seichte Melodie in Dur wieder im Refrain, it's another world here, also auch wieder aus der Sicht, ne, also wo man quasi denkt, sie schauen sich das so an, dass das das Leben, was sie nicht erreichen können, the streets are gleaming, it seems as if they're paved with gold, ne, also mit Gold überzogenes, ne, die Straßen, aber so ist es halt nicht, ne, sondern die bittere Wahrheit ist halt, ja, so, dass wenn man nicht wahrgenommen wird. Ne? Und deswegen immer, did you catch my eye? Ne? Und, nee, haben sie halt nicht. Die gehen irgendwo in den Park und gucken sich ein Pavarotti Open Air Konzert an. Ganz toller Song. Erinnert mich so ein bisschen an Being Boring. Hat auch wieder diesen Rhythmus und am Ende gibt es auch so einen Bass-Ostinato zum rausfaden. Vielleicht ein bisschen viel von den damals auch sehr oft genutzten Sample-CDs, wo so Vocal-Samples, ne, reingeloopt wurden, ne? So Everybody, Everybody und so andere, ja, Vocal-Samples, das ist auch so ein Kind seiner Zeit. Würde ich Naja, könnte man vielleicht lieber weglassen.
Ach ja, schönes Ding. Kommen wir zu One and One Make 5. Wir haben es ja schon mal kurz erwähnt. Auch wieder eine Mid-Tempo-Nummer, auch wieder ein bisschen mit diesem Hit-Effekt.
Ah ja, der Orchester-Hit, der ist auch wieder dabei.
Der ist wieder dabei. Also das ist eine, das Ding, das damals bei den Pet Shop Boys brauchte man das Ding, sonst kommt man nicht weit, ne?
Wann haben Sie eigentlich damit, da können auch eine wissenschaftliche Arbeit drüber schreiben, der Orchester-Hit bei den Pet Shop Boys.
Ich glaube, bei Lingo ist
er noch mal kurz vorgekommen, aber...
Ja, und damals bei It's a Sin hatten sie ihn ja auch schon.
Ja, ja, ganz viel. Und Always On My Mind.
Dish, dish.
Baf, baf.
Ja, ja. Elvis hätte sich in den Graben umgedreht, glaube ich.
Ja, also es ist ja noch nicht mal ursprünglich ein Elvis-Song. Das ist ja irgendwie so ein Country-Song. Ich weiß gar nicht. Brenda Lee ist, glaube ich, die erste Veröffentlichung. Ne? Okay. Und Elvis Presley hat das dann auch nochmal gecovert. Ne? Ja, also gibt es 1000 Versionen in dieser schmutzigen Country-Version von Always On My Mind. Ja. Aber Pet Shop Boys zum ersten Mal halt in der Eurodance-Version.
Ja,
What I Wanna Make Me Five ist halt auch wieder so ein, ne, ähnlich wie vorher schon Different Point of View, die Frage Eifersucht, ne, und was macht der Partner denn da?
Genau, ich habe da was in den Nachrichten gehört, stimmt das?
Ja, also am Ende heißt es ja, let's correct the arithmetic, just to do you and us, you and me at home oder so, just the two of us, ne? Nicht noch wer weiß wie viele, naja. Oh, es kommt wieder eine sehr einfühlsame Ballade, ne? To Speak is a Sin.
Oh ja. So, mit so, das ist na, wahrscheinlich ein Synthi, aber es klingt nach Saxophon, ne? Spielen am Anfang. Mm.
Und ich glaube, das ist auch wirklich ein Saxophon-Sample, ne? Das finde ich kurios teilweise. Das erinnert mich so ein bisschen, also das finde ich so ein bisschen kurios, wenn man sowas macht. Erinnert mich so ein bisschen an Alleinunterhalter, ne? Wenn man Saxophon-Samples benutzt. Das weiß ich nicht, warum. Weil die kennen doch Leute, die Saxophon spielen können. Die hatten doch schon mal Saxophonisten auf ihrem Album, ne?
Ja, ja. Und also, auch für, wenn man sich die Liste an Musikern anschaut, die bei Go West mitgemacht haben, das ist auch relativ lang, ne? Wahrscheinlich aufgrund des Chors, den sie extra
Chor, damals Bläser, in New York Ensemble, alles dabei, ne?
Aber hier tatsächlich, nö.
Ja, oder klingt so ein bisschen dann noch nach Demo. Ja. Ich weiß keine Ahnung warum, es gibt ja auch ein Live-Video, also Discovery live in Rio zu der Tour, die damals leider nur in Südamerika durchgeführt haben. Wahrscheinlich, weil sie auf der Tour davor so viel Geld verloren haben. Mhm. Und da ist der Song auch drauf, da wird das aber auch live gespielt, glaube ich, von Chris Lowe, aber mit so einer Art Gitarren-Sample-Sound. Also keine Ahnung, warum er jetzt da ausgerechnet nicht, dass das der Saxophon-Sample spielt, aber... Keine Ahnung. Es gibt dann noch, zu der Zeit kam ein Demo raus für Tina Turner, haben sie einen Song gespielt, Confidential. Ich glaube, da benutzen sie in dem Demo genau das gleiche Saxophon-Sample.
Okay.
Also klingt auf dem Demo ja auch okay, aber ich weiß nicht, wir hätten doch ein richtiges, also der Song, der hätte so viel gewonnen mit einem richtigen Saxophon. Klingt so ein bisschen, ja, so, verwegen. Aber so, es geht auch um eine Bar, ne? Wo so zwei Leute sich so in der Bar so mit Kontakt aufnehmen. Aber auch wieder, ne? Und die Brille von vorhin, auch in dem Buch gelesen, Factually, aus der Sicht eines Mannes, der versucht, in einer Bar Kontakt zum anderen Mann aufzunehmen. Was ja nicht, vielleicht so von der Gesellschaft gut geheißen worden ist. Deswegen macht man das Ganze so sehr heimlich. So, ne? Ich glaube, da geht es auch darum, ne? To speak is a sin. Wie gesagt, kann man auf diese Lesart dann auch sehen, aber ist mir damals doch gar nicht so bewusst geworden, dass es so darum auch gehen könnte. Ne?
Ja, das stimmt.
Das ist also ein schöner Song und die Stimme kommt für sehr schön zu, diese Knabenstimme von Neil Tennant kommt da sehr gut zur Geltung. Da sieht da so ein schön hohes A immer, ne? Also nicht ein hohes A, es ist ein E, aber auf der Silber A. Das ist sehr weich und sehr, ja. Wer es mag.
Ja. Ganz nett. Genau. Dann kommen wir zu Young Offender. Das haben wir vorhin schon mal erwähnt, weil es ja schon sein Remix bekommen hatte.
Mhm. Ja, das gehört für mich auch zu einem zeitlosen, also Klassiker von den Pet Shop Boys. Einfach, also so ein Albumtrack. Das ist ja häufig bei den, dass es viele Albumtracks gibt, die in Fankreisen sehr gemocht werden. Ne? Und das ist, glaube ich, hier auf Very, gerade bei Young Fedder, der Fall, ne? Ist nicht so ganz so diese typische Songstruktur, also schon Refrain und Strophen, aber so wie die Strophen angelegt sind, das ist eher so ein bisschen wie so ein Loop, ne? Es ist so Akkorde, die auch wiederholt sich die ganze Zeit in so einer Art Schleife und es wird so ein bisschen variiert, die Melodie. Und es gibt so komische so Computerspiel-Sounds, ne?
Stimmt.
Ja, das blinkt, blinkt und sowas. Ne? Mhm. Es geht, Young Offender ist ja eigentlich ein Begriff für einen jugendlichen Straftäter. Mhm. Lustigerweise gibt es einen Song von The Order mit dem gleichen Titel auf dem Album Republic.
Republic.
Was zwei Jahre vorher rauskam. Hat aber gar nichts damit zu tun und bei New Order kommt natürlich der Titel auch nicht im Song vor.
Sonst wäre es ja kein New Order Song.
Wer kann New Order Song, ja. Ja, da kann man jetzt auch sagen, da geht es um jemanden, der schon etwas älter ist, ne? Und das finde ich einfach eine der besten Zeilen, die je geschrieben haben, ist da drin: I've been a teenager since before you were born. Wo quasi der Ältere sagt, was willst du eigentlich hier von mir? Mit deinem jugendlichen Leichtsinn und deinem jugendlichen, ja, deiner jugendlichen Arroganz. I've been a teenager since before you were born. Ne? Und ja, aber es kann natürlich auch um eine Liebesaffäre gehen, ne? Zwischen einem Älteren und einem Jüngeren. Oder einem Älteren und einer Jüngeren, einer Älteren, einem Jüngeren, einer Älteren, einer Jüngeren. Man weiß es nicht. Ne?
Das kann man sehr divers sehen, wenn man möchte. Ja. Und wenn man das nicht tut, dann merkt man, wie eng eigentlich sein eigenes Denken ist. Wenn man immer an Frau und Mann denkt.
Ja, genau. Also es ist ja auch bei Neil Tennant häufig so, dass er selber auch sagt, ich schreibe meine Songs ja auch häufig aus der Sicht von Frauen. Mhm. Zum Beispiel Rent, glaube ich, ne? Ist aus der Sicht einer Frau gesungen.
Genau. I love you, I love you, I pay your rent. Ich habe heute noch in diesem anderen Podcast gehört, das ist ja schon eine leicht Pretty Woman-eske Geschichte ist, die da möglicherweise erzählt wird in Rent.
Ach so, ja. Genau, das könnte sein.
Ja, genau.
Ja, und genau, Young Offender. Wir kommen langsam an das Ende des Albums. Oh, es folgt ein Song, den sie eigentlich Take That anbieten wollten.
tatsächlich. Warum auch immer.
Und das ist mal wieder so eine richtige, ja, das ist wieder so eine von diesen typischen, das könnte eine Single sein, ne? Aber vielleicht ein bisschen zu sehr plakativ. Mhm. Single, ne? Mit so einem, mit sehr generischen Refrain, sage ich mal, ne? Yeah. One in a Million Man could change the way I feel.
Gesang am Anfang.
Ja, sehr hoch. Dann wird das am Ende nochmal auch in eine andere Tonart gerückt, nochmal ein bisschen höher, da wird das wirklich sehr, sehr hoch, ne? Im Falsettgesang. Aber macht irgendwie Spaß. Ist auch auf diesem Discovery-Video drauf. Live, denke ich mal, kam das richtig gut. Also ich meine live, bald wird das schon live gespielt. I know it's all on tape, but no one would fall out. Es ist sehr, ja, sehr bombastisch, ne? Das ist eigentlich ganz lustig, dass der Song ganz am Ende kommt und dann nochmal Go West hinterher, der eigentlich ähnlich bombastisch ist, ne?
Stimmt, aber mit Go West, wenn wir jetzt dazu kommen wollen, das setzt ja nochmal eins oben drauf, ne?
Ja, das stimmt natürlich, ne?
Also
das
zum ist einen
ist überproduziert ohne Ende, ne?
Ja, es ist richtig, richtig hart produziert und auf Hochglanz und zum, jetzt nehmen wir alle mit, weiß nicht, wir machen jetzt eine gute Stimmung, denken an blauen Himmel, an dem die Möwen kreischen.
Stimmt, das fängt sogar an mit den Möwen gekreischt.
Genau.
Sieht man im Video diese stilisierten, kubistischen, computeranimierten Möwen da durch die Gegend fliegen. Ne?
Und dann haben wir einen riesigen Männerchor, der uns alle zusammen auffordert, das,
den Westen zu ziehen.
Genau, das Ziel zu verfolgen, in den Westen zu ziehen, den glorreichen imperialistischen Westen. Raus aus der Sowjetunion und ab in den Westen.
Ja, auch das, ne, auch wieder auf so vielen verschiedenen Ebenen zu deuten. Es ist ja eigentlich ein Cover der Village People, ne? Genau. Für die ist natürlich damals auch Liberation, die Befreiung, ne? Wo ist die Gay Community aktiv? Wo können wir eigentlich hier zum YMCA gehen und unseren Spaß haben? Das ist natürlich im Westen, ne?
Genau, damals war San Francisco noch das glorreiche Ziel in den USA, das einzige Ziel, wo man nicht von irgendwelchen Babel-Biled-Christen verfolgt wird und schlimme Dinge erleben muss, wie auf dem ersten Christopher Street Day. Und wenn man jetzt sieht, was heute aus San Francisco geworden ist, ist es schon sehr, sehr traurig, eine Stadt, die große Probleme hat mit viel Obdachlosigkeit.
Ja. Sogo West ist auch nochmal interessant. Wer doch ein bisschen sich reinlesen möchte, also in diese ganzen Songs, also ich kann natürlich, also Hintergründe kann ich sehr empfehlen, diesen Blog oder ja, die Website von Gio Wayne, also Wayne Studer, ne? Verlinken wir in den Shownotes. Da gibt es wirklich zu jedem Song Lesenswertes. Ich habe ja die Reissue von Barry, die 2001 zum ersten Mal veröffentlicht wurde, in der Reihe von Further Listening CDs.
Ah, ja.
Die wurden mittlerweile fast alle Alben der Pet Shop Boys nochmal aufgelegt, mit remastered und mit einer Bonus-CD oder manchmal sogar zwei Bonus-CDs mit Maxi-Version und Remixes. Keine Remixes. Ich glaube, da haben sich nämlich das als so ein Prinzip gemacht bei diesen Further Listening Editions, nur selbst produzierte Songs oder Remix-Versionen draufzunehmen, also keine Fremd-Remixes. Und genau, deswegen sind da viele von diesen original 12-Inch-Mixes und so ein paar Demo-Versionen und sowas noch, ne, damals noch nicht veröffentlichte. Und hier unten ein Booklet mit Interview, mit ganz vielen Hintergrundinformationen. Und so Go West ist ganz interessant. Chris Lowe wollte Lil Tent überreden, diesen Song zu covern. Hat ihm das Auge vorgespielt von Village People. Er fand das fürchterlich. Wollte es auf keinen Fall machen. Aber Chris Lowe wusste ja, dass Neil Tennant ein großer Klassik-Fan ist. Und deswegen hat er gesagt, ey, pass mal auf, Leute, hast du nicht gehört? Ja. Das sind ja die Akkorde des klassischen Pachelbel-Kanons in D-Dur. Ich hoffe, ich vertue mich jetzt nicht. Mhm. Aber es ist halt dieser... Oh, ich muss mal von vorne anfangen. Das schneiden wir nachher raus, ne?
Naja. Wie immer.
Vielleicht geht's so besser. Ganz viele Stücke basieren auf diesen Harmonien, ne? Together und so weiter, ne? Und da war er natürlich okay, ja. Können wir machen.
Das können wir machen.
Hast mich überzeugt. Ja, und dann nahm das Schicksal sozusagen seinen Lauf.
Der Riss ist Geschichte, ne? Also das ist ja dann am Ende rückblickend gesehen der größte Pet Shop Boys Hit ever, der größte kommerzielle Erfolg, den sie hatten. Auch Nummer 1 der Single Charts in Deutschland. Und ja, und tatsächlich mittlerweile, wir haben es vorhin schon angesprochen, ne, in der Sport-Fan-Gesangsszene fest verankert, so ähnlich wie Seven Nation Army. Es war ein kommerzieller Erfolg, obwohl die Village People mit dem Song keinen Erfolg hatten.
Nee, stimmt, das war eigentlich eine Single, die jetzt nicht so, deswegen, ich wusste damals zum Beispiel auch nicht, woher denn auch, als ich den Song zum ersten Mal gehört habe, habe ich gedacht, okay, ja, ist wahrscheinlich ein Pet Shop Boys Song, ne? Und erst als ich dann in den Credits gelesen habe, dann ganz viele verschiedene andere Namen, was ist das denn?
Dann da los.
Hat man irgendwie auch wahrscheinlich in irgendwelchen MTV oder Viva-Dokumentationen darüber gehört, dass es eigentlich ein Village People Cover ist. Sie haben aber noch so ein Middle Eight Section noch neu quasi selber komponiert. Deswegen sind sie selber auch noch in diesen Credits als Mitkomponisten aufgeführt. Ne? Is there where the air is free? Das kommt im Original nicht vor. Ja gut, so ein paar Takte noch dazu komponiert. Und am Ende auch die berüchtigte Schlagerrückung bleibt auch nicht aus. Also die haben wirklich alles, ne? alle Register gezogen. Ne? Und dann kommt noch ein Outro. Das finde ich auch wieder eigentlich sehr, sehr cool, weil der Song ist eigentlich schon vorbei. Und dann steigt er nochmal ein mit so einem Instrumental-Outro, ne? Wo wirklich nochmal hier die Ekstase pur zelebriert wird, ne? Mit Ooh Yeah und Background-Sänger und so weiter. Ne? Einfach nur mit so einem elektronischen Dance-Outro, das irgendwann ausgefadet wird. In dem Zusammenhang zu Go West gibt es sowas, zumindest sowas ähnliches wie eine Extended Version. Wie heißt es? Ming's Gone West First and Second Movement. Also der erste und der zweite Satz. Das heißt, der erste Satz ist sozusagen die normale Single-Version, die so ein bisschen verändert wird. Auch ein Refrain mal verlängert wird. Und dann kommt der zweite Satz. Dieses Outro wird halt einfach nicht ausgefadet, sondern es wird irgendwie 5 Minuten lang weiter klingen gelassen. Und das ist schon eine amtliche Maxi-Version. Es gibt sogar ein eigenes Video dazu, zu diesem zweiten Teil. findet sich auf einer Videoveröffentlichung, damals nur auf VHS erschienen. Ich glaube mittlerweile auch auf einer DVD-Compilation auch veröffentlicht. Die hieß damals Various. Also ein Wortspiel immer mit Vary, aber mit A geschrieben, Various. Da waren halt alle Videos zu dem Album drauf. Und das zwischendurch noch, also eine Kollaboration mit den Damen von dieser Comedy-Sendung Absolutely Fabulous.
Ah.
Das kam dann quasi zwischen Liberation und Yesterday When I Was Mad, so zu der Zeit noch als Single raus, zum Red Nose Day, ne, dieser Charity-Veranstaltung in UK.
Ja.
Und da haben die einen Song mit so eine Eurodance-Nummer, so eine ziemlich banale, mit Samples aus der Comedy-Show, ne? Absolutely Fabulous.
Genau.
Gemacht. Ne?
Genau. Noch ein bisschen was Persönliches dazu. Da gibt es auch diese wunderbare Single Shameless drauf. Und ich habe die auch das als Maxi-CD. Und man kann beim Maxi-CD-Player auch auf Repeat das Album, die Single abspielen lassen. Und das habe ich mit dieser CD schon bestimmt sehr häufig gemacht. Und ich erinnere mich daran, dass damals ein guter Freund von mir und ich vor dem PC saßen, die Musik, also Go West und Shameless, immer abwechselnd lief. Und wir dabei, ich glaube, es war schon NHL 94 als erstes Eishockeyspiel, was ich gespielt habe am PC, gezockt. Ja.
Ach, guck mal.
So
schließt sich wieder der Kreis.
Genau. Währenddessen noch nicht gesungen und so spielt man Eis, okay. Das macht man heute, wenn man hämisch gegen Iserlohn gewinnt. Ich hoffe, die gewinnen auch. Mein Gott, Gott,
ich sehe es ja nicht. Ja, also haben mittlerweile wahrscheinlich gewonnen oder wie auch nicht.
Ja, das Spiel, das geht, könnte jetzt in der Endphase sein oder es geht gerade vorbei. So ein Spiel braucht ja doch 2,5 Stunden und die haben wir jetzt gerade erreicht, klar.
Ja, wo du es gerade sagst, also das ist, man hat die Single nicht gehabt, man hat die Maxi-CD gehabt, wenn man die Single umgedreht hätte, Moment mal, was ist jetzt eigentlich die A-Seite? Weil Shameless ist einfach eine verschenkte Single, vielleicht, weiß ich nicht. Ja. Das klingt natürlich ähnlich wie Go West, so ein bisschen vom das passt ja ganz gut da drauf. Ne? Da kommt dieses Andy Warhol-Zitat drauf, ne, drin vor, ne? 15 Minutes of Fame. Ja. I would do anything to get my 15 Minutes of Fame. Ist vielleicht ein bisschen zu plakativ vom Text, aber es ist wirklich ein super Song. Ne? Darf man vielleicht auch nicht zu ernst nehmen. Also es ist einer von diesen satirischen Songs. Ne?
Ja,
und darauf kann man jetzt gar nicht zu sprechen, auch bei den Veröffentlichungen von Yesterday When I Was Mad sind ziemlich viele gute B-Seiten noch dabei. Kann man sich alles mittlerweile auch bei den Streaming-Diensten reinziehen und so. Damals musste ja ganz lange auf irgendwelche Plattenbörsen gehen. Diese, gerade bei Yesterday When I Was Mad, da gab es irgendwie Euroboy, weiß ich. Das war nur auf der Single-CD drauf, wo man nur zwei Songs hatte. Also wie bei einer Single, halt die A-Seite und die B-Seite, aber halt auf einer CD. Und diesen einen Song Euroboy, den gab es nur darauf. Den musste man, das ist so ein, ja, auch so eine Eurodisco-Nummer mit so einem Vocoder. Eigentlich nur ganz nette Nummer, aber jetzt auch nicht sowas bahnbrechendes. Aber man muss es einfach haben und dann kriegt es nirgendwo her. Ach ja, schön war das, als man nicht alles so direkt haben konnte. Ne,
ja, oder? Ja, genau. Und heute kann man auf eine Webseite gehen wie laut.de und da kriegt man die ganze Tracklist und die suchen dir das ganze Zeug aus YouTube direkt raus und so kannst du es einfach so.
Musst du nicht mal selber machen, ja.
Genau, hören und auch nochmal reinhören in den Hidden Track, genau.
Au! Das ist auch so eine Sache aus den 90ern, ne? CDs mit Hidden Tracks.
Hidden Tracks, das ist eine ganz dicke Nummer. Also der Track Go West war auf dem Album nicht irgendwie die 4 Minuten 50 oder so, sondern 8 Minuten. Und dazwischen war erstmal Pause. 3 Minuten oder so. Also der Track ging einfach weiter und also spielte nichts, also Stille. Und dann plötzlich kam irgendwie ein Hidden Track, das gab es hierbei auch wieder. Und dann sang dann plötzlich jemand I Believe in Ecstasy.
Und dieser jemand ist Chris Lowe.
Ach, das ist Chris Lowe. Ah ja.
Der zum ersten Mal singend in Erscheinung tritt. Für ein paar Sekunden nur, ne? Also das ist wirklich ein sehr kurzer Track. I Believe in Ecstasy, the times we've had, you and me, and I believe we'll meet again. Ja.
Genau, geht und dazu ein leichtes Piano-Klemper, ne? Ja.
Und eine General Midi Mutter Monika. Ah. Deswegen, ich habe wirklich zum ersten Mal, als ich es gehört habe, habe ich gedacht, das ist eine Fehlpressung. Ich habe gedacht, das kann doch nicht ein Pet Shop Boys sagen. Was macht das darauf?
Das ist ein Fremdkörper, ja.
Ja.
Ja, aber auch da merkt man wieder, wie wenig sie sich selbst ernst nehmen. Hm.
Ja, aber ich glaube, auch das habe ich mittlerweile gelesen, dass dieser Song, der einfach keinen Namen hat, aber nur Postscript, so ne, wie PS genannt wird, wo auch Chris Lowe quasi diesen Song widmet einem an AIDS verstorbenen Freund von ihm. Ja. I believe in ecstasy and I believe we meet again.
Okay.
Und so nimmt auch dieses ne, Thema wieder, manifestiert sich auf diesem ganzen Album.
Ja, 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 ja.
Deswegen würde ich sagen, es kommt daher wie ein leichtes Pop-Album. Das ist das Schöne bei Pet Shop Boys, es ist halt einfach so vielschichtig. Ich sag ja. No one can understand your sense of humor like I do.
Auch diese Überheblichkeit von Fans, großartig. Ja, ja. Sehr schön, gefällt mir.
So, kommen wir mal zur abschließenden Bewertung. Hat dieses nach 30 Jahren The Test of Time bestanden? Was meinst du?
Ja, absolut, Daumen hoch. Mhm. Ja. Doch.
Doch, finde ich auch. Also jetzt, als ich heute zum ersten Mal wieder rausgekramt habe, auch auf zumindest die A-Seite, so viel Zeit hatte ich nur auf Platte gehört habe, dachte ich, ja, schön, klingt auch gut. Es ist natürlich ein Kind seiner Zeit, ne? Also es klingt sehr nach 90ern, ne? Was die Drums angeht, also die Drum Grooves und die Samples, auch dieses, die, wie du gerade gesagt hast, ne, schon oft erwähnten Orchestra-Hits, die sind natürlich etwas in die Jahre gekommen.
Ja, das stimmt.
Aber naja, sie werden jetzt ja auch nicht so expressiv Also ein Song aus den 80ern, wo ich den ja ganz, ganz schlimm finde, mit, also wie der die, also das ist ja quasi der Song, Orchester-Hit, Orgie, Maria Magdalena von Sandra, weißt du?
Da-da, ba-da, 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 von dem Michael,
I don't wanna be.
Michael Cretu
gemacht. Cretu, genau, ja.
Ja,
da sind also diese Orchester-Hits. Aber, ja gut, war halt damals so, ne?
Ja.
Nee, also, doch, schönes Album, macht einfach Spaß. Kann man nicht anders sagen. Und wenn man möchte, kann man sogar noch ein bisschen tiefer, ne, in die tieferen Schichten vordringen.
Ja, vordringen. Genau, die Hintergründe erfragen.
Ja. Ja. Genau. Und sich auch noch mit dem ganzen Universum drumherum beschäftigen, mit den B-Seiten, mit den Remixes und so weiter. Was würdest du sagen, wenn wir jetzt so sagen, dieser, was ja Vaughn George auch immer mit den Depeche Mode Songs gemacht haben, kriege ich jetzt glaube ich nicht mehr so ganz auf die Reihe, was so diese fünf Fragen sind, die er immer hatte. Ich glaube, natürlich, was ist der beste Song des Albums?
Beste Song des Albums?
Schwierig, ne? Gerade bei
ist
der Auswahl.
Ja, ist total schwierig. Eieiei. Aber ich lege mich dann doch auf die erste Single fest. Kenya Forgiver.
Kenya Forgiver, okay, interessant. Also ich würde sagen, The Theater.
Okay. Aber der ist
doch
deep.
So. Ja. Ja, genau. Mag ich ja.
Könnte mein neuer Favorite werden.
Was ist der radikalste Song des Albums?
Der radikalste Song. Ja, auch allein wegen seiner Machart, Yesterday When I Was Mad.
Ja, würde ich auch sagen, würde ich auch sagen. Oder vielleicht auch Go West, weil er einfach so radikal in the face ist.
Ja.
Was hat er noch? Ach ja, auf welchen Song könnte man verzichten?
Oh, verzichten? Puh. Ja, vielleicht einem von diesen beiden Eifersuchtsnummern oder One on One Make Five oder Different Point of View.
Ja. Würde ich auch so sehen. Einer von den beiden kann gehen. Sind beide sehr eingängig, aber auch sehr, ja, fast schon platt, ne? Also so, das schreiben wir da so in 5 Minuten.
Ja.
Und da gab es, glaube ich, noch 2 andere Fragen von Vaughn George, die fangen mir jetzt gerade gar nicht mehr ein. Aber nö. Genau.
Passt doch.
Wir haben jetzt kein Ranking innerhalb der, ich weiß gar nicht, wie viel gibt es, 15 Alben oder so von Pet Shop Boys mittlerweile oder mehr oder weniger. Würde man es in der Top 5 vielleicht ansiedeln, der besten Albums?
Locker.
Ja, ist
also
ein wichtiges Album.
Also ich könnte mir in der Top 5 Pet Shop Boys Alben nicht ohne Very vorstellen. Ob es auf Platz 1 wären, kann ich jetzt noch nicht so sagen, aber in der Top 5 sind sie dabei.
Mhm. Naja, Top, also bestes Album würde ich auch vielleicht eher zu Actually oder Introspective oder so tendieren, ne? Aber nee, ja. Es ist auf jeden Fall ein super Album. Ich meine, man muss ja auch das Gesamtpaket sehen. Also wenn man es wirklich als Gesamtkunstwerk sieht, ja, von der ersten Veröffentlichung bis zur letzten und was man alles so an Sammlerstücken mit dabei bekommen hat, auch dieses Relentless auch dazu. Ne?
Ja. Das und diesen ist auch, Look, ja, den sie da geprägt haben. Wir haben noch, genau, gar nicht die Eierschalen-Helme erwähnt.
Die Overalls, die gelben und die blauen, die sie bei Go West getragen haben, ne, in dem Video. Und dann diese komischen, diese auch mittlerweile ikonische, Armheben. Das natürlich nicht faschistische Armheben, sondern so, ne, die den Blick nach gen Westen wenden.
Ja, ja.
Ne?
Ja, ja, ja.
Ja, das ist natürlich auch so als Choreografie mittlerweile dann, ne, das, hat sich etabliert.
Ja, ja,
ja. Ja, sehr schön. Was mir nicht so gut gefallen hat, sie haben Go West gespielt bei der letzten Tour, die habe ich ja einmal, ein Konzert habe ich ja gesehen, in Köln. Mhm. Nee, nicht in Köln, in Oberhausen habe ich es gesehen, ja. Ah. Bei ganz schlechtem Sound, irgendwo auf dem Oberrang in Oberhausen. Da haben sie, für dieses Song haben sie Go West ein bisschen umarrangiert. Der letzte, der transponierte Refrain, den haben sie in einen Swing-Takt gepackt. So fast schon, als ob man da die Showgirls jetzt links und rechts die Beine, wie beim Concon, so, oh, weißt du so?
Aber dazu haben sie doch eigentlich einen besseren Song mit Where the Streets of the Name and Can't Take My Eyes Off You.
Ja, ja. Ja, genau.
Oh Mann.
So, das aber wie gesagt, der wird natürlich immer noch gespielt. Es gibt kein Konzert ohne Go West, ne?
Nee, das geht, glaube ich, schlecht.
Ja. Wobei, natürlich die anderen Songs, also Singles, viele große Singles waren ja eigentlich nicht dabei, ne? Also, Can You Forgive Her, wie gesagt, das war noch ein ziemlich großer Hit, aber nach Go West ging es dann ja auch schon ziemlich runter. Ich glaube, an I Wouldn't Normally Do This Kind of Thing, das ist, glaube ich, noch das, was der ein oder andere vielleicht noch mal gehört haben könnte, vielleicht irgendwo auch mal wieder im Radio gespielt wird, aber Liberation und da hört es schon auf und da wurden Dominik, Yesterday When I Was Mad,
nee, die anderen drei Singles hört man nicht mehr, auf gar keinen Fall. Nein, das ist durch. Die haben die Zeit nicht überstanden.
Ja, also so gesehen, obwohl es ein Album voller potenzieller Singles war, der einzige große Single-Hit war eigentlich Go West aus dem Album. Ne? Ja, war vielleicht auch damals ein bisschen schwierig. Wie gesagt, wir hatten die Grunge-Zeit und man versuchte da zu bestehen und den Pop aufrechtzuerhalten. Ne? Haben sie geschafft. Danke dafür.
Danke dafür. Das letzte Mal, dass wir die Pet Shop Boys gemeinsam gesehen haben, war tatsächlich in Köln im Palladium. Das war 2016. Mhm. Auf der The Super Tour.
Ja. Die nächste Gelegenheit besteht übrigens im Kino.
Im Kino?
Ja, genau. Also sie haben zur Dreamworld Tour, also der Greatest Hits Tour, natürlich auch ein Konzert mitgeschnitten, ein Konzert aus Kopenhagen, glaube ich. Und so wie es ja auch jetzt einige Künstler in den letzten Jahren schon häufig gemacht haben, ist, bevor das Ganze auf DVD veröffentlicht wird, gibt es an zwei, in diesem Falle, fixen Daten, weltweit oder europaweit in Kinos, die Gelegenheit, das im Kino zu sehen. Und das ist Ende Januar und Anfang Februar der Fall. Da kann man Pet Shop Boys live im Kino sehen.
Ja, schön. Werden wir bestimmt in einem Follow-up nochmal darauf hinweisen, wenn es soweit ist.
Ja, habe ich schon mal bei Pink Floyd, beziehungsweise Roger Waters, The Wall und einem Peter Gabriel Konzert, Back to Front, schon mal gemacht.
Ah ja.
Ja, man wirkt einen schönen Sound und großes Bild. Und kann Pilzchen dazu trinken.
Sehr gut, Mitch.
Ja.
Wir haben wieder eine wunderbare Musikfolge. Genau. Zusammengeschraubt. Schön, dass ihr bisher durchgehalten habt. Ihr gehört zu einer kleinen, ausgewählten Fangemeinde. Ich glaube, unsere Musik-Episoden sind nicht ganz so beliebt, also nicht zahlreich im Download. Aber wen stört's? Ne? Euch hat es bisher gefallen. Danke dafür und ihr könnt uns auch gerne weiterempfehlen, wenn ihr Bock habt. Oder auch nicht.
Es wird bestimmt demnächst mal wieder auch was zum Zeitgeschehen kommen.
Ja.
Aber naja, also kulturelles und popkulturelles liegt uns natürlich auch sehr gern. Ist gerade wieder ein neues Peter Gabriel-Album auf den Markt gekommen. Ne? Also das passiert ja manchmal so, dass Peter Gabriel ein neues Album auf den Markt bringt. So alle 20 Jahre.
Das ist jetzt gerade wieder der Fall.
Also beim Anfang fragte
ich, was kommt jetzt?
Der Halle schon Komet oder neues Peter Gabriel-Album?
Ja, ja, alle zwei Wochen konnten wir ja einen neuen Song hören. In der dunklen oder in der hellen Mondphase.
Ja.
Mann, I.O., verrückter Kerl. Jetzt ist das Werk vollbracht. Also auf Spotify wurde es ja tatsächlich alle 2 Wochen veröffentlicht. Deswegen habe ich ja regelmäßig dieses Jahr Peter Gabriel gehört. Tja,
ja, das gibt's auch Jahr auf neigt sich
dem Ende mit einem Peter Gabriel. Ja.
Kann man ja vielleicht mal in einer Kurzrezension drauf eingehen.
Jo, das können wir vielleicht mal tun.
Also, liebe Leute, wir wünschen euch schon mal einen schönen Start der Adventszeit.
Jawohl.
Gibt auch einen schönen Advents- bzw. Weihnachtssong von den Pet Shop Boys. It doesn't often snow at Christmas.
Ja,
kann man sich zu der Gelegenheit ja mal wieder raussuchen.
Genau.
In dem Sinne,
macht euch mal einen schönen
Abend, Morgen, Tag. Oh, ist das ein Barry-eskes Outro?
Nein, das ist simulär.
Es fehlt der Orchestra-Hit. Vielleicht soll man den einfach nochmal dazu spielen. Das kann man jetzt nicht overdubben noch. Ja, stimmt. Jetzt, wo du es, beziehungsweise wo ich es sage, merke ich, dass der total fehlt. Also der muss eigentlich noch dahin.
Oh, ich freue mich auf die neue Version.
Wo ist der Orchester jetzt, wenn wir ihn brauchen? Euroboy. Ah, ja. Auf Wiedersehen.
Tschüssi.